Und das werden wir heute noch vertiefen. Was wir heute machen ist, jetzt direkt am Morgen geht es zum Thema Multiplikation im Reich Gottes. Wie funktioniert das? Was muss das in unserem Denken, unserem Verhalten verändern? Dann gehen wir weiter. So das Thema Mentoring, was wir gestern schon angesprochen haben, werden wir praktisch. So, wie kann ein Mentoring aussehen? Dass es dich nicht komplett blockiert, dass du nicht ganze Tage investierst in einen Jünger, sondern dass du da auch eine Effizienz drin hast, dass dich selber freisetzt und dass es dich auch eine Sicherheit gibt, dass das, was du tust, auch gut ist. Hat mir viel genutzt. Ich habe heute 9 Jünger und eigentlich, das wäre eigentlich ein Fulltime-Job. Ich mache das an einem Tag. Das ist möglich. Dann habe ich 4 Tage für was anderes. Das funktioniert aber nicht, wenn du mit jedem einen ganzen Abend verbringst. Das geht nicht. Also da musst du was umstellen. Das werden wir heute auch ein bisschen anschauen. So, für viele ist so, okay, ja, ich hätte gerne einen Jünger, aber das ist so wirklich, 2 oder 3, jetzt bin ich schon am Limit. Aber eigentlich, Jesus hat da was vorgelebt, wie das möglich ist. Er hatte 12. 12 finde ich dann schon sehr viel. Aber es ist möglich, 2, 3 zu haben und trotzdem noch mehr Abende frei zu haben in der Woche. Das geht. Oder mehr Abend irgendwo zu den Unerreichten zu gehen, damit wieder neue Jünger kommen. Weil irgendeinmal werden ja deine eigenen ausziehen, deine eigenen Kinder. Und was wir am Nachmittag machen ist, wir schauen gemeinsam an, wie sieht denn das erste Jahr Jüngerschaft aus? Was müssen die lernen? Werden das miteinander erarbeiten, das wird dir auch Sicherheit geben. Nee, was macht da Sinn? Oder was kann ich mit der Person anschauen und so weiter? Und das ist mir auch ein Ziel jetzt für heute, dass wir viele Elemente, werde ich auch direkt so machen, wie ich es selbst in der Jüngerschaft drin anwenden würde. Und dann seht ihr auch schon ein bisschen, wie dann bei mir so ein Mentoring-Gespräch aussieht. Aber jetzt gehen wir mal einfach in die Multiplikation. Was versteht ihr unter Multiplikation? Vervielfachung. Genau. Es muss irgendwo Wachstum geben, oder? Nein, jetzt der Mathematiker kann sagen, es gibt auch die Multiplikation mit 1. Ja, genau. Da jeder Taschenrechner liegt ab bei 0. Das können die nicht. Ja, genau, du kannst einen Rückkehrschluss, funktioniert nicht mehr. Exponentiell statt linear. Es ist ein Prinzip, eigentlich ist es das Normalste auf der Welt, Multiplikation. Das ist das, was Gott gepflanzt hat. Du findest es überall, die Natur. Wenn du einen Baum anschaust, das ist Multiplikation. Fängt irgendwo an, ein Stamm geht hoch und dann ist eine wunderschöne Baumkrone. Die Natur zeigt es dir vor. Egal wo du hinschaust, Gott hat dieses Prinzip der Multiplikation überall installiert. Familien, genau dasselbe. Habt ihr schon mal euren eigenen Familienstammbaum angeschaut? Wie sieht der aus? Geht der auseinander oder schließt er sich? Oder kannst du auch nach oben zeichnen? Ja, egal wie du es machst. Aber das ist eigentlich ein absolut natürliches Prinzip von Gott gegeben. Multiplikation. Und genau dasselbe in der Jüngerschaft, es funktioniert genau gleich. Aber erstaunlicherweise verhalten wir uns in der Jüngerschaft häufig anders. Was wir im Natürlichen völlig klar machen, machen wir plötzlich im Geistlichen mit eigenen Jüngern irgendwo verkehrt. Denken wir, ja, ist vielleicht besser, fühle ich mir nicht so sicher. Als Beispiel Familie. Oder du hast ein Kind, das Kind wird älter, lernt jemand kennen, ist heiratet. Jetzt haben die Kinder. Was machen die mit den Kindern? Wohnen die bei dir? Entschuldigung? Ernähren sie, ja genau, aber wohnen sie bei dir zu Hause? Ja genau, wenn jetzt deine Kinder Kinder haben, sagst du, ja komm, kannst du eine Wohnung suchen, wird super, ich komme dich gern besuchen. Das ist ein natürliches Prinzip so. Ja, jetzt geh. Das heißt auch in der Bibel, oder? Dass man sich vom Vater und Mutter löst, eine neue Familie gründet. Es ist ein biblisches Prinzip dahinter. Eigentlich völlig klar. Jetzt, was ist mir aufgefallen? Wenn du in vielen Gemeinden reinschaust, was geschieht? Jetzt hast du einen Kollegen, der ist offen. Ich sage, wir haben doch da einen Kurs. Wie könnte denn der mit in den Kurs nehmen? Weil da ist der Pastor. Der kann doch das viel besser. Dann nimmst du ihn mit. Und dann schaust du zu. Und dann siehst du dich zurück und hoffst, dass der schön wächst. Und eigentlich ist das das Gegenteil von Multiplikation, weil alles wird zu einer oder wenigen Personen hinzugedrückt. Und wenn wir den Link wieder machen zum Natürlichen in den Familien, das wäre dasselbe, dass du Kinder hast und du denkst, weißt du was, meine Eltern können es eigentlich besser als ich. Ich gebe doch einfach denen meine Kinder. Hat bei mir ja auch funktioniert. Und da ist es völlig klar, dass es irgendwo ein bisschen quer ist. Und wir dürfen lernen, das ist eben genau dasselbe in der Jüngerschaft, dass Jesus jeden ruft, ein Jüngermacher zu sein und auch jeden befähigt. Das ist noch das Schöne. Er wird dich lernen darin, aber es wird sich im ersten Moment wird es eine Herausforderung sein, vielleicht auch mal eine Überforderung. Als ich das erste Mal Papa geworden bin, da, ich weiß noch, Frau lag auf dem Bett, erholte sich von der Geburt. Und ich war da mit der kleinen Abigail und dann kam die Hebamme und sagte, ja schau, jetzt werden wir sie direkt zuerst das erste Mal baden. Du darfst sie halten und ich da im Waschbecken. Und danach, und jetzt ziehen wir sie an, was anziehen und ich wirklich, ich habe geschwitzt. Es war noch ein Sommertag, aber ich dachte nur, hoffentlich sind am Schluss alle Finger da. Wenn du die kleinen Ärmchen durch die kleinen Teile reinzwängen musst und du bist so, also ich war mega nervös und merkte, da ist keine Routine, nichts drin, aber die Hebamme hatte Vertrauen, die wusste, der wird das machen. Und am Schluss, obwohl ich ja irgendwo eine Viertelstunde gebraucht habe für ein kleines Stück Kleidung, ein Kleidungsstück anzuziehen, am Schluss hat mich die Hebamme angeschaut und gesagt, hey, das hast du denn super gemacht. Aber das ist das Prinzip und beim zweiten, dritten Kind merkte ich, nein, das ist, du hast es direkt auf Abruf. Du bist da, okay, jetzt sind die wieder extrem klein und so kleine Finger, das ist ja fast unglaublich, dass das möglich ist, aber du hast es extrem schnell wieder auf Abruf. Ja, stimmt, habe ich ja schon mal gemacht, auch das Wickeln, auch ein Shoppen zu geben und so weiter. Das ist wie da. Aber das erste Mal fühlt sich es unangenehm an. Kann ich das wirklich? Und da brauchen wir jemanden, der uns wie einen kleinen Schub gibt. Sagt, du schaffst das. Du kannst das. Du machst das gut. Auch wenn du eine Stunde gebraucht hast. Und er sagt, gut gemacht. Nächstes Mal schaffst du es in 10 Minuten. Das sind wichtige Prinzipien darin. Die Multiplikation ist ein Grundprinzip im Reich von Gott. Und wir haben schon gehört, wenn wir uns über Multiplikation nachdenken, dann müssen wir etwas verstehen. Und zwar, man kann das auch grafisch aufzeichnen. Multiplikation bedeutet eigentlich, dass etwas immer schneller wächst. Oder wenn man das hier einzeichnen möchte, es fängt irgendwo hier an. Und irgendwann mal explodiert das Ding. Uff, was passiert hier? Aber es gibt eben auch das andere Prinzip, die Addition. Beides ist Wachstum. Addition bedeutet, dass ich immer dasselbe dazugebe. Wenn ich Addition mache, dann wird es einfach linear wachsen. So. Siehst du das? Es wächst auch, aber es wird immer gleich weiter wachsen. Und du hast beide Prinzipien in den Gemeinden. In der Gemeinde, wo du einfach einen Glaubenskurs hast oder ein Alpha Life und so weiter, dann wirst du nie über Addition hinauskommen. Es ist immer an dem gleichen Level beschränkt. Es sieht vielleicht gut aus von außen, weil da jedes Jahr 20, 30 Leute zum Glauben kommen. Aber eigentlich ist es nicht das Prinzip von Gott. Weil Gott möchte, dass es sich multipliziert. Das heißt, wenn du eine Gemeinde bist mit 30 Leuten und es soll sich multiplizieren, dann bist du in einem Jahr 60 Leute. Weil ja jeder die Fähigkeit hat. In 2 Jahren bist du 120 Leute. Das muss so wachsen. Wenn du aber jedes Jahr einfach 30 Leute dazu gewinnst, das ist am Anfang mega, aber du merkst, dass du eigentlich gar nie in dieses Ziel reinkommst von Jesus. Du kannst du 100 Jahre jedes Jahr 30 Leute haben, aber du wirst die Welt nicht erreichen. Und mich hat das in Luzern mega beschäftigt. Da sah ich, wie viele Leute in Luzern zum Glauben kommen, über alle Gemeinden, habe so mit den Pastoren gesprochen, wie sieht das bei euch aus? Und also ich freue mich über jede Frucht, die entsteht, dass wir uns richtig verstehen. Das ist immer mega Freude. Aber wir müssen das ganze Bild sehen. Und dann sage ich, wie viele Leute kommen zum Glauben? Und dann schaue ich mal die Geburtsstatistik an. Wie viele Leute werden dann geboren? Dann habe ich gesehen, eigentlich haben wir ein Problem. Es kommen weniger Leute zum Glauben, als geboren werden. Das heißt, eigentlich, theoretisch, ist es abnehmend. Die Familie von Gott wird zwar größer, aber prozentual gesehen an der Weltbevölkerung wird sie kleiner. Das heißt, wir müssen irgendetwas verändern. Und wenn wir einfach dasselbe, wie das wir schon immer gemacht haben, weitermachen, mehr machen, wir werden da nicht einen Durchbruch kriegen, sondern wir müssen grundsätzlich was ändern an unserem Verhalten, dass wir eben in die Multiplikation reinkommen. Multiplikation und Addition unterscheiden sich in folgenden Sachen. Ihr seht es hier schon. Addition wächst stetig. Immer gleich. Und das Brutale ist, dass die Addition am Anfang schneller wächst. Ist immer so. Erst nach einer gewissen Zeit gibt es diese Überschneidung. Deshalb ist Addition auch extrem attraktiv. Es ist mega verlockend für jede Gemeinde. Man wünscht sich Wachstum. Und das hier auszuhalten, dass noch vielleicht am Anfang noch keine Frucht sichtbar ist oder es eben ganz, ganz langsam vorwärts geht, das braucht sehr viel im Herzen. Das ist eine Spannung, wo du aushalten musst. Wenn du eigentlich von Frucht sprichst und du weißt, du machst es gut und du brennst danach, wirklich zu Jünger zu machen, aber du siehst um dich herum, dass die schneller wachsen. Das ist gar nicht so einfach im Herzen. Und wir müssen aber erkennen, und das ist das Umdenken, dass Multiplikation am Anfang ganz langsam ist, aber an einem gewissen Punkt explodiert das. Und diesen Punkt auszuhalten, das ist die Kunst darin. Aber wenn wir wissen, was in der Multiplikation passieren wird, dann haben wir das auch im Herzen drin und sagen, ja, ich habe ein Ja dazu, dass es am Anfang Zeit braucht und langsam ist. Aber dafür wird es in ein paar Jahren unaufhaltsam sein. Das ist immer der Punkt, wo in eine Bewegung Dynamik reinkommt, wo du es nicht mehr aufhalten kannst. Weil du hast Leute hervorgebracht, die dasselbe tun wie du. Und anstatt, dass du alleine bist und irgendwo Glaubenskurse machst, machen die plötzlich, jeder Einzelne für sich ist irgendwo selbst noch mit jemandem dran. Und das funktioniert. Ich habe das selbst gesehen, wenn du hier startest, du fängst irgendwo an mit einem Mentoring. Als ich angefangen habe, Leute wirklich ernsthaft, so wie wir es heute anschauen, zu mentoren, dann war einfach mal eine Zeitinvestition notwendig. Da kam noch keine Frucht, außer in ihrem Leben direkt. Aber mehr nicht. Habe ich 2, 3, 4, 5, 6 Monate investiert. Und dann gab es vielleicht nach 6 Monaten der Erste, der einen Schritt gemacht hat und plötzlich selbst einen Jünger hatte. Aber eigentlich ist es mega langsam, wenn du dir das überlegst. Aber die Geduld zahlt sich aus. Weil plötzlich siehst du, dass du 9 Leute an der Hand hast und 6 davon haben schon selbst einen Jünger und von diesen 6 haben vielleicht 4 auch schon wieder einen Jünger und du kriegst einen geistlichen Stammbaum. Und all die machen dasselbe, was du tust. Das ist gewaltig, he? Das ist eine Armee. Da kann ich entspannt um 8 Uhr schlafen gehen und ich weiß, die legen los. Das geht ab, das braucht mich nicht mehr. Das ist doch schön. Schützt auch vor Burnout. Ist so. Wenn wir erkennen, dass das hier notwendig ist, dass wir hier durchbrechen, dann ist schon ganz viel geschehen. Aber du musst für dich selber wirklich Ja sagen können dazu. Weil das hier, das können 3, 4 Jahre sein, bis sich das verändert. Und die 4 Jahre, auch in diesem Rahmen, durchzuhalten, das ist ein gemeinsames Ding. Man sagt, ja, weil es ist uns klar, dass wenn wir in die Jüngerschaft reinkommen möchten, in das Multiplizieren, dass wir auch diesen Moment, dass es eben sich langsam anfühlt, aushalten gemeinsam. Aber dass wir treu dranbleiben. Weil wenn du irgendwo hier sagst, okay, passt nicht, gehen wir zurück zu linear, dann wirst du immer diesen Gap haben. der, schade. Es ist wirklich das Aushalten, bis es durchbricht. Aber es wird. Das kann ich euch versprechen. Weil es ist ein Versprechen von Gott. Das ist sein Prinzip, was du überall in der Natur siehst. Multiplikation. Wie mache ich das, damit das Leute wirklich verstehen? Und es gibt einen mega schönen Bibelvers. Und jetzt würde ich gerne eigentlich mit einem von euch zusammenarbeiten. Das ist eigentlich das Erste, das ich in einem Mentoring anschaue. Und zwar, wie funktionieren Generationen? Möchte jemand mir helfen dabei? Irgendjemand? Wer? Machst du? Okay. Wir schauen zusammen eine Stelle in der Bibel an. Und zwar kannst du im 2. Timotheus 2,2 aufschlagen. Man nennt das auch das 222-Prinzip. Einfach zu merken. 2. Timotheus 2,2. 222. Das ist ein Brief von Paulus an Timotheus. Kannst du es kurz vorlesen, was da steht?
Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auf andere zu nehmen.
Genau. Was bedeutet das für dich, wenn du das? Du musst so. Ja, genau. Hat mich nicht wundert, wenn du das liest, wie viele Personen werden in einem Satz erwähnt? Das mal so. Also, wir können ja mal sagen, es gibt irgendwo hier einen Timotheus, oder? Der hat jetzt einen Auftrag von Paulus. Und was soll dieser Timotheus tun?
Er soll das, was er gehört hat, treuen Menschen weitergeben.
Okay, das heißt eigentlich, Timotheus soll was weitergeben? Diesen treuen Menschen, oder? Das Ziel. Und da gibt es noch einen kleinen Vermerk, die fähig sein werden, also die sollen es wieder weitergeben. Das heißt, es soll es treuen Menschen weitergeben, die fähig sind, das anderen weiterzugeben. Macht Sinn, oder? Also da sind wir schon im Jüngermacherprinzip drin. Das Spannende ist, haben wir jemanden vergessen? Genau, wo ist denn Paulus?
Der Erste.
Also wir haben hier Paulus, der schreibt das an Timotheus, sagt, ciao Timotheus, ich habe einen Auftrag für dich. Und jetzt sagst du, ja, die musst du erst mal finden, die treuen Menschen, das stimmt. Das ist nämlich genau so ein Punkt, aber er gibt ihn eigentlich gibt ihm schon mal einen Plan mit. Das ist wie Jesus in Lukas 10, der seine Jünger aussendet und sagt, such die Person des Friedens. Und was ist das Tolle, wenn wir suchen und wissen, was wir suchen? Dass wir es wahrscheinlich finden werden, oder? Das Problem ist nur, wenn wir suchen und nicht wissen, was wir suchen sollen, dann ist es schwierig zu finden. Aber eigentlich gibt Paulus dem Timotheus bereits schon ein bisschen eine Eigenschaftenliste mit und sagt, schau, halte Ausschau nach diesen Personen. Warum? Weil diese fähig sein sollen, wieder andere zu lehren. Und wenn wir das anschauen, ist eigentlich, du hast einen Satz, und das finde ich Weltklasse an dieser Stelle, du hast einen Satz, und dieser Satz gibt dir 4 Generationen mit. Generation 1, 2, 3, 4. Wow, einen Satz. Da bin ich immer begeistert, wenn ich so Sachen entdecke. Was denkst du, dieser hier, hat der irgendeine Ahnung, wer Paulus ist?
Noch nicht?
Könnte ja sein, hat er den schon jemals gesehen? Wahrscheinlich nicht, oder? Also irgendwo, damit die zwei hier eine Beziehung haben, mega unwahrscheinlich. Fast nicht möglich. Also wir sind in der Generation so weit, dass eigentlich diese beiden voneinander nicht mehr viel wissen. Macht ja Sinn, ja? Und jetzt hast du gesagt, es gibt zwei Eigenschaften, die Timotheus suchen soll. Oder wir haben das treu gehabt. Und das zweite? Fähig, du hattest was anderes, aber das können wir auch so nehmen. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel. Wenn wir in die Jüngerschaft reingehen, du kannst jeden bejüngen. Aber wenn du plötzlich merkst, dass du irgendwo auch zeitlich limitiert bist, dann schau. Fähig. Treu und fähig, genau. Such dir die Jünger aus. Hat Jesus auch gemacht. Da waren 70 mit ihm unterwegs, aber er hat 12 ausgewählt. Von den 12 hat er wieder 3 ausgewählt. Die waren noch näher bei ihm dran. Ja, das hat Jesus getan. Denke mir, das kannst du nicht machen. Du musst doch in jeden alles investieren, jedem nachgehen, das verlorene Schaf und so weiter. Nein, das ist nicht Jüngerschaft. Jüngerschaft ist auszuwählen. Wo investierst du deine Zeit? Und genau hier passiert häufig der erste Fehler. Und der führt zu Frustration. Wie wählen wir meistens die Jünger aus? Sympathie, ja. Was noch? Was kann noch? Ah, Hauptsache einen. Ja, ist auch eine Wahlmethode, ja. Ja, aber wenn jetzt einfach ein Beispiel, du hast jetzt wirklich die Wahl. 10 Personen. Jetzt wären wirklich 10 Personen da. Wie wählen wir meistens aus? Es kommen 10 Personen hier in den Raum und du weißt, du kannst einen von diesen 10 auswählen und das nächste Jahr bejüngern. Welchen nimmst du? Sie kommen einfach in den Rahmen rein. Du hast 2 Minuten Zeit zu entscheiden. Schon, hä? Ah, wirklich? Finde ich aber mega schön. Was ich ganz häufig sehe, und das ist auch in ganz vielen Gemeinden so. Ja, genau, wenn du keine Zeit hast, also wirklich, einfach, es geht mir nur darum, wie wählen wir häufig Jünger aus? Oder wie geschieht es? Ja, genau. Wir sehen das Herz nicht. Und dann kommen 10 rein und glaub mir, da sind 2 darunter, die können in den Raum treten und die haben die volle Aufmerksamkeit. Natürliche Autorität. Charisma. Ja, der ist es. Den muss ich investieren. Das Brutale ist, das sind häufig genau die Falschen. Mega krass. Das sind genau denen, beißt du dir die Zähne aus, genau die sind nicht dankbar und genau die habe ich mehrmals erlebt. Wenn die haben, was sie wollten, dann sagen sie Tschüss und sind weg. Da hast du ein Jahr investiert und die sind nicht an dem Punkt, dass sie Jüngermacher sind. Es geht mir darum. Es geht mir nicht darum, dass jemand mit mir das Leben verbringen muss, sondern du weißt, du hast zwar was gelernt, aber du bist noch nicht an dem Punkt, wo du sein solltest und dann gehen die, weil für sie ist da, ich habe gekriegt, was ich wollte, Tschüss. Da fängst du immer wieder bei Null an. Das wusste Paulus, er hat das auch erlebt. Er sagt, wenn die Ersten, die reinkommen, schau nicht auf das Äußere. Wir müssen es anders anschauen. Und eigentlich hat er 2 sehr starke Eigenschaften aufgeschrieben. Er hat gesagt, treu und fähig. Treu ist Charakter. Und wenn ich etwas gesehen habe in der Jüngerschaft, das ist, wenn jemand zu dir in die Jüngerschaft kommt, das Geistliche zu lernen, ihm zu zeigen, wie er beten kann, wenn jemand krank ist, zu zeigen, wie eine Freisetzung funktioniert, in einem Bußgespräch oder was auch immer, diesen Teil zu lernen, das geht mega schnell. Du bist bei 3 Freisetzungen dabei, dann kannst du das alleine. Da hast du nicht viel Zeit investiert. Was Zeit braucht, ist der Charakter. Es gibt auch einen Grund, warum es heißt, es gibt die Gaben des Geistes. Da kommt Gott und sagt, schau, ich habe dir direkt ein Paket, kannst du auspacken, benutzen. Hammer. Da hast du eine Trompete in der Hand und sagst, ja, ich habe sie, muss nur noch lernen zu spielen. Aber die Gabe, du hast sie, musst nur noch einsetzen. Das geht schnell. Aber die Früchte des Geistes, die müssen wachsen, das braucht Zeit. Und gerade wenn du in eine intensive Jüngerschaft reingehst, die Zeit braucht, dann sind die charakterlichen Eigenschaften schon zu Beginn sehr wichtig. Wenn der die Treue mitbringt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du erfolgreich bist in dieser Jüngerschaft. Weil wenn schwierige Zeiten kommen, wenn du den ermahnen musst, der wird dranbleiben. Und wenn der aus seiner Sicht hat, was er wollte, aber du ihm sagst, weißt du, da ist noch mehr, der wird die Treue haben und dranbleiben. Bis du kommst und sagst, und jetzt sende ich dich los.
Jetzt bist du gerannt. Das ist ein Riesenunterschied. Denn wir lernen darauf, auf Charakter zu schauen. Macht das einen Riesenunterschied. Und es schützt uns auch. Es schützt auch, weil Jüngerschaft ist immer ein Herzensinvestment. Und wenn du da alle halb Jahr jemand sagt, tschüssi, das zwei, dreimal haben, können wir das ertragen, aber irgendwo kommt Frust und das ist schade. Aber wir können das von Anfang an anders angehen. Ja, was bedeutet denn fähig? Was denkst du? Hochschulabschluss.
Das glaube ich nicht. Aber er muss schon das auch wollen. Erstens soll es wollen, dann will es weitergeben. Und ja, ich glaube, das ist auch ein Stück weit.
Ja, reden können muss er schon ein bisschen.
Reden, als ob sie gelernt haben zu sprechen. Nein. So wie Mose. Aber komm mal, lernt man vielleicht jetzt hier zu lernen. Ja, was denn, dass du denkst, er muss wollen, sicher nicht, ja.
Und dass er selber studiert, bemerkt, wenn, oder dass er selber sein Wort umsetzt.
Umsetzen, ja. Ja.
Aber das ist auch noch nicht gleich am Anfang. Mhm.
Was ich hier gerne mache, zu schauen, hat er überhaupt Zeit. Jetzt gibt es immer noch die, die wollen, die könnten, aber ihr Terminkalender sagt nicht weiter. Haben immer was anderes zu tun. Dann haben die vielleicht Zeit, um mit dir in das Mentoring zu kommen, aber die haben gar keine Zeit für ihren eigenen Jünger. Wenn du das am Anfang schon bemerkst, wäre viel besser. Wenn jemand sagt, ja weißt du, ich habe jeden Abend weg und das und jenes, Familie, Kinder und so weiter, ich kriege das gar nicht hin, aber ich schaffe es ganz knapp, eine halbe Stunde mit dir zu telefonieren. Das kriege ich so ganz knapp hin. Dann weißt du, ja, das ist schön, dass du das irgendwo hinkriegst, aber du wirst gar nicht an den Punkt kommen, wo ich dich hinbringen möchte. Weil ich kann zwar ein Jahr in dich investieren, ich nehme auf Klopfen jünger an, suche einen Mentor und dann sagst du mir, es geht gerade gar nicht. Ganz so Arbeit, Ausbildung, Schule, Kinder, was auch immer. Und dann stehst du bei Null.
Aber das musst du doch eigentlich von vornherein klären.
Genau, deshalb klärst du das hier, aber das meiste machen das nicht. Ich kläre nicht, dass er Zeit hat mit mir, sondern ich kläre, hat er Zeit.
Und auch willst du wieder was wegstreichen?
Ja, super. Das sind eben gute Sachen, wenn du das am Anfang. Deshalb sagt das Paulus auch Timotheus. Schau, dass die fähig sind, andere zu lernen. Dass die, bei uns in der heutigen Zeit, das meiste Thema ist wirklich Ressourcen zu haben, Zeit zu haben. Sag, ich nehme mir die Zeit. Wir haben Leute in Luzern, die haben ihr berufliches Pensum reduziert. Das ist okay, ich arbeite nur noch 80-60%, aber ich will die Zeit haben. Ist eine Herzenssache, finde ich mega stark. Muss nicht sein, aber es ist eine Herzenssache, wo wirklich jemand sagt, ich mache diesen Schritt, damit ich die Zeit habe, in Leute zu investieren. Weil da mangelt es. Bei einem richtigen Punkt. Also Sie müssen treu und fähig sein und wählt eure Jünger so aus. Macht lieber ein Mentoring weniger, weil dafür haben sie die Eigenschaften. Und es ist so verlockend, wenn die reinkommen und du kannst auswählen, dann ja, der oder die. Ist mir genug oft passiert. Ist nicht notwendig. Dann, wie hat es denn Paulus mit Timotheus gemacht? Wenn du dir jetzt überlegst, jetzt Paulus hat ja was Timotheus gelernt, sagt er, was du von mir gehört hast, das gib weiter. Jetzt, wie würdest du das tun? Ja, gar nicht zu deiner Frage, wir sind jetzt im Mentorengespräch. Wie würdest du das tun, wenn du etwas weitergeben musst?
Ja, erst das Evangelium weitergeben.
Und wie erklärst du das Evangelium?
Viele Möglichkeiten, ich habe so ein Cookies zum Beispiel. Oder
genau.
Ja, wo er steht.
Genau, aber jetzt ist das Ziel, dass du es nicht nur hört, sondern selbst weitergeben kannst. Was gibst du ihm dann weiter, dass es auch wieder weitergeben kann? Also, wie würdest du etwas Einheitliches, oder? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was Paulus gemacht hat, ist, er hat so kleine Pakete geschmiert. Ja.
Nein, wenn es noch jemand anderes describe, würde ich das noch sagen. Wer hätte aufgepasst?
Du?
Doch, ganz am Anfang war es ja mega laut. Ja, ganz so. Am Anfang habe ich auch...
Ah, so gut. Wir sind wieder da.
Ah, ja.
Paulus hat Pakete gemacht. Und das ist ein wichtiges Prinzip. Und dazu ist wichtig, dass du ein Ja hast. Weil gerade in unserer Kultur, das ist ein Challenge. Was auswendig zu lernen. Gibt immer für alles 1000 Wege. Wie kannst du das Evangelium erklären? Ja, da gibt es verschiedene Varianten. Ja, welche nimmst du jetzt? Und dem Jünger zu sagen, nee, wir machen genau diese Variante. Und genau diese Variante gibst du weiter. Macht einen riesen Unterschied. Aber es führt zu Qualität. Die Chinesen sind voll professionell in dem. Die können kopieren. In China ist es eine gute Eigenschaft, was kopieren zu können. Und umso besser du kopierst, umso mehr Freude haben sie. Wow, also diese Kopie, die ist hier echt geglückt. Das ist wow, oder? Und bei uns in Europa, wir sind anders geprägt. Das ist eine gute Eigenschaft, wenn du es selbst gemacht hast, das Rad neu erfunden und noch ein bisschen individuell gestaltet. Und schau mal, bei mir hat es noch ein Muster, das ganz, ganz was Eigenes, Spezielles. Dann alle Leute, wow, du bist ja mega kreativ. Es ist wirklich das eigene Ich, zurückzulassen, sagen, ja stimmt, wenn wir Generationen wollen, dann müssen wir ein Ja dazu haben, Konzepte zu übernehmen, unverfälscht und diese weiterzugeben. Und nicht 5 Varianten, wie wir jetzt das Evangelium erklären könnten, sondern was wir einfach einig sind und sagen, wir machen es genau auf diese Art und nicht anders. Und das betrifft die ganze Jüngerschaft. Und das ist eine Herausforderung. Plötzlich muss man darüber sprechen, wie und was geben wir weiter. Was ist uns dabei wichtig? Aber wenn wir das nicht tun, dann wird das nicht funktionieren. Wir hatten in der Schule immer dieses Telefonspiel. Kennt ihr das? Jemand sagt etwas, er flüstert das immer weiter. Stille Post. Danke. Und schauen, was am Ende rauskommt. Mein Spaß war immer, was anderes weiter zu sagen. Und dann gab es Leute in der Klasse, die haben sich fürchterlich aufgeregt. So, wie konnte das passieren? Wer hat es falsch gesagt? Eigentlich ja, genau. Die Gewissenhaften. Nein, wir haben es schon wieder nicht geschafft. Aber ich glaube, es ist ein wunderschönes Beispiel. Die Qualität bei Stille Post, dass das wirklich ankommt, liegt auch an der Disziplin jedes Einzelnen. Jüngerschaft hat viel mit Disziplin zu tun, bereit zu sein, etwas unverfälscht weiterzugeben. Das heißt nicht, dass du keine persönliche Note haben darfst. Ganz wichtig. Aber dass du weißt, wie du etwas weitergibst. Und mir ist das bewusst worden, als ich mit meiner Tochter, sie kam eines Tages und sagte, Papa, ich möchte lernen, meinen Namen zu schreiben. Ja, das kann ich dir natürlich zeigen. Schreiben kann ich. Und da ging ich hin, sagte, ja, schau mal hier, das ist, so machen wir das. Das, so schreibt man deinen Namen, Abigail. Und dann nahm sie das Blatt, da irgendwo an, und dann merkte ich was. Oh, stopp, ich mache einen Fehler. Das ist meine Handschrift. Wenn die meine Handschrift lernt und sie ihre Handschrift wieder ihrem Kind weitergibt, wenn in der vierten Generation mein Urenkel mir einen Brief schreibt, da kann ich ihn nicht mehr lesen. Wäre mega schade, oder? Ist mein eigenes Problem. Und das wurde mir in der schlagartig klar, so, oh, stopp. Ich muss ihr die Druckschrift beibringen. So wie ich es in der Schule gelernt habe. Da ging ich nochmal hin und ah, wie ging das schon wieder? Und so, ja, stimmt das? Ah, das macht man so. Siehst du, Abigail, so funktioniert das. Und dann fing sie die Druckschrift an zu lernen. Und sie konnte da aufsetzen. Ich darf meine Handschrift haben. Aber wenn ich es weitergebe, dann bin ich in der Pflicht, dass ich die Druckschrift weitergebe. Sonst lernen die nicht richtig schreiben. Das verändert so vieles. Und das hat genau hier damit zu, als Paulus Pakete machte, gab er diese weiter an Timotheus. Und das ist alles, was er hier schreibt, was du von mir gehört hast. Nicht, was du persönlich herausgefunden hast, sondern was du von mir gehört hast, das gib weiter. Es ist dasselbe Paket hier, was Timotheus weitergibt. Und die geben es wieder weiter. Und plötzlich ist was unverfälscht. Ich hatte das gerade diese Woche, Donnerstagabend, wir hatten Hausgemeinde mit ein paar Männern. Einer davon ist frisch getauft. Und dann ging es um das Thema Heilsgewissheit. Kind von Gott zu sein. Und dann kam er mit der Frage, ja, wie ist das genau und so, wie ist das zu verstehen? Da mit einem Punkt hat er Mühe. Da schlug ich die Bibel auf. Ich sagte, schau, ich möchte mit dir einen Text lesen. Mach mal das Johannesevangelium, Kapitel 1. Schlag das mal auf. Und dann steht da, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, die, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Statt ich ansage, gab ihnen das Anrecht. Du hast das Recht, wenn du neu geboren bist. Das ist kein Gefühl. Das ist ein Recht. Und wenn du Recht hast und jemand kommt und nimmt dir das Recht weg, dann kannst du vor Gericht gehen und klagen und der Richter wird dir das Recht geben. Verstehst du das? Wirklich. Und in dem Moment fing an, der Jünger von mir neben mir zu lachen. Ich, ja, was ist los? Ja, das ist mega toll, das habe ich ihm genauso erklärt. Einfach ein bisschen andere Worte, aber genau dieselben Stellen. Und das ist doch mega, mega stark. Das hat mich gefreut, weil dasselbe Thema habe ich mit ihm schon angeschaut. Und er hat es, oder? Paulus, Timotheus, er hat es weitergegeben. Und jetzt bist du plötzlich in der Gruppe zusammen. Und da ist ein Neugetaufter und jetzt kommt er mit einer Frage rein, die er eigentlich mit seinem Mentor schon besprochen hat. Und wie schön ist es für dich als Mentor, wenn du siehst, dass deine Brüder und Schwestern genau dasselbe sagen, mit ihren eigenen Worten. Meistens machen wir es ganz anders, sind wir ehrlich. Hat jeder noch eine eigene Meinung? Da kommt ein Neugetaufter in der Gruppe und sagt, ich habe ein Problem irgendwo, ich habe immer wieder diese Zweifel. Da kriegst du 10 Meinungen. Ah, weißt du, Zweifel ist normal und so und bla 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 und das und jenes. Und, pff, pff, pff. Und am Schluss geht er nach Hause. Puff. Ja, was soll ich jetzt noch glauben? Und ich glaube, da berauben wir uns selber. Und das ist so schön. Jetzt bist du in der Gruppe drin und siehst eigentlich, du hast genau in die gleiche Kerbe geschlagen, unabhängig. Das geht noch weiter. Sag mir, du hast das Paket Evangelium. Bis Cups und Cookies am Erklären. Ja. Und plötzlich klingelt das Telefon, meine Frau ist dran und sagt, jetzt geht's los. Das Kind kommt. Was machst du in dem Moment? Ja, muss noch eine Stunde warten, ich muss das noch landen. Nein! Du stehst auf, schaust einen Jünger an und sagst, du kannst direkt hier weitermachen. Und gehst. Und weil du ihn alles gelernt hast, wird er das in derselben Qualität wie du weiterführen. Das setzt dich frei. Du musst bei keiner Taufe dabei sein, du musst bei keiner Buße dabei sein und so weiter. Du kannst jederzeit aufstehen und gehen und die machen weiter. Das ist echte Jüngerschaft. Das funktioniert aber nur, wenn jeder eins ein Ja dafür hat, sagt, okay, ich bin bereit. Ich bin bereit, mein Ego wegzulegen und einfach was zu lernen und zu übernehmen und diese Druckschrift auch weiterzugeben. Unverfälscht. Weil dann wirst du irgendwo hier hinten genau dieselbe Qualität haben. In China gibt es eine mega explodierende Hausgemeindebewegung. Die haben auch angefangen, einfach einfache Konzepte zu machen. Und irgendwo waren sie die 8., 9., 10., 12., 13. Generation. Und dachte ich, okay, jetzt müssen wir aber schon mal schauen, ist dann da noch Qualität vorhanden? Meine 13. Generation, stell dir mal vor, das geht weiter, oder? Sagen wir rein europäisch gedacht, unmöglich. Wahrscheinlich sind sie irgendwo 13. Generation, sind wahrscheinlich bereits schon wieder Moslems. Nein, Spaß. Aber unser Schweizer Denken sagt unmöglich. Das kann nicht gleich sein. Und dann haben die anderen Stichproben gemacht und gesagt, jetzt gehen wir mal rein und schauen, wie das aussieht. Und das war völlig unverfälscht. Das exakt Gleiche. Die konnten denen die Konzepte erklären. Sagen, schau, das funktioniert, das geben wir so weiter, das lehren wir genau so. Wow, oder? Aber das ist der Grundstein für Multiplikation. Du kannst nicht multiplizieren, wenn du nicht weißt, mit was. Was willst du denn multiplizieren? Wenn jeder das eigene multipliziert, das macht wuff, oder? Da habt ihr einen Urwald. Wie bitte? Ja, genau. Und ich finde, das sind für mich auch ganz neu. Es das heißt zum Beispiel, die ersten Jünger, die zusammenkamen, die waren einmütig. Und für mich hat das auch was mit Demut zu tun, sagen, okay, jetzt stehe ich mal selbst zurück. Aber wir wissen, weil es gut ist, nehmen wir jetzt einfach das. Genau so, wie es ist. Damit wir einmütig sind. Und das ist wichtig für die kleinen Babys, die kommen. Für die Youngster und Vater ist das nicht mehr wichtig. Die können damit umgehen. Es ist kein Problem, wenn du 10 Predigten zu einem Thema hörst. Du sagst, okay, ja, das hat mich inspiriert, ich kann da was nehmen, das was nehmen, aber ein Baby kann das nicht. Das ist nur verwirrend. Und da sind wir in der Pflicht. Und wenn wir in die Jüngerschaft reingehen, dann ist das wirklich das eine Grundlage, dass wir verstehen, wir müssen Pakete haben und bereit sein, wirklich die Druckschrift zu lernen und da einmütig zu sein. Sagen, ja, genau so muss es sein, so gebe ich es weiter. Und wir haben es in Luzern ganz einfach, ich habe den Grundgedanken, die beste Idee gewinnt. Es geht mir nicht darum, dass es mein Konzept sein muss. Bring mir ein besseres und wir nehmen das auf. Das ist ja eigentlich eine gute Einstellung. Es geht darum nicht, dass es das sein muss, aber wenn du ein besseres hast, dann lass uns das übernehmen. Aber solange du keins hast, dann nimm wenigstens das, das wir haben. Und so ist es für mich zum Beispiel mit dem Evangelium. Cups und Cookies. Ich habe so viele Arten gesehen, wie du das Evangelium erklären kannst. Ich finde diese super und aktuell finde ich das immer noch die beste. Also nehmen wir diese Variante und nicht noch 5 andere. Ganz einfach. Cups und Cookies braucht halt einfach 15 bis 30 Minuten. Also haben wir noch eine zweite Methode, die kriegst du in 5 Minuten hin. Aber auch die ist einheitlich. Ganz klar, so kannst du in 5 Minuten jemand das Evangelium erklären. Das hilft, wenn die mit ihren eigenen Jüngern unterwegs sind. Wenn du Pakete schnürst, ist es wichtig, dass die Pakete nicht komplex sind. sondern dass sie einfach und simpel sind. Weil fähig bedeutet nicht Hochschulabschluss, kein Studium, sondern es alles im Reich Gottes ist mega einfach. War für mich immer ein wichtiges Kennzeichen, auch heute noch, wenn es kompliziert wird, stimmt was nicht. Bei allem. Geh zum Heilung. Wenn es kompliziert wird, wirf's weg. Wenn dir jemand kommt und sagt, ja, weißt du, der ist nicht geheilt wegen Glauben und das und da hat er noch Sünde und da hat er noch etwas und so und müssen wir noch einen Katalog durchgehen mit Kreuzen und nein, jetzt stimmt was nicht mehr. Glauben ist einfach. Ist für Kinder. Sollen werden wie die Kinder. Alles ist einfach und die Konzepte müssen einfach sein, weil wenn sie einfach sind, dann können wir von jedem erwarten, dass es übernehmen kann. Und ich hatte schon Leute, die sagten mir, ja, weißt du, Pascal, ich schaffe es einfach, ich schaffe es nicht, ich kann das nicht lernen. Da musst du noch ernst bleiben. Sag, wirklich? Du kannst das nicht lernen? Wie machst du das bei der Arbeit? Weil wenn wir ehrlich sind, ein Cups und Cookies, das ist so einfach. Es ist nur reine Disziplin. Mal einmal hinzusetzen, mal einmal sich aufzuschreiben, einfach mal einmal auswendig lernen, was für Schritte sind da drin. Und dann einfach üben, 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 bis das sitzt. Das ist nur Disziplin, das nicht können. Das ist ein Witz, wenn jemand dir sagt, ich kann das nicht. Das ist zu schwer, ich habe Mühe auswendig zu lernen. Das ist ein Witz. Also er hat einen Unfall, aber das glaube ich nicht. Doch, der ist, also da bin ich knallhart. Die sind fähig. sind so, oder? Das sage ich einfach, das Fähig geht für mich nicht in das Lernen. Also es kann wirklich, wenn jemand wirklich ein Handicap hat, okay. Aber ich sage einfach so, der normale Mensch, IQ 70 plus, das funktioniert. Wahrscheinlich können die das sogar noch besser als die mit 130. Glaub mir. Ja, wir hatten heute Morgen über das Schweizer Militär gesprochen. Man hat gesagt, im Schweizer Militär, da sieht jeder intelligent aus, weil sie haben Abläufe trainiert. Du kannst einen Soldat mitten in der Nacht wecken. Alarm! Dann stehen die auf und dann läuft das. Als ich in der Armee war, du konntest mich mitten in der Nacht wecken und ich habe dir das Gewehr auseinander zusammengesetzt. In einer Minute, kein Problem. Und jetzt könnten wir sagen, okay, der Pascal ist mega intelligent. Nein, das ist ein Ablauf. Das kriegt eigentlich jeder hin, ein Ablauf. Das können wir erwarten. Die schaffen es auch am Morgen, unsere Hosen zuzumachen und dass wir nicht irgendwie zuerst die Hosen, dann die Unterhosen darüber und so. Das kriegen wir hin. Das sind einfache Konzepte. Die Kleider auch, das ist mega simpel, selbsterklärend. Und so soll es in der Jüngerschaft sein. Du wirst sehen eben, dass wirklich dieses Verständnis, einfache Konzepte werden dir helfen, in die Multiplikation zu kommen. Es werden dir helfen. Bin ich das? Aber ich habe genug Batterie. Voll. Ja, vielleicht Telefon abnehmen. Es wird effektiv helfen, da überhaupt reinzukommen. Ja. Man sagt, es gibt, oder das ist das Konzept der vier Generationen, und es gibt die rote Linie. Die rote Linie ist genau hier. Und deshalb habe ich am Anfang gefragt, was denkst du, hat dieser eine Ahnung oder kennt er diesen hier persönlich? Mit größter Wahrscheinlichkeit nicht. Und das ist das Beste daran. Wir haben bereits die vierte Generation in Luzern erreicht. Und wenn du hier stehst, ist das Schöne zu sehen, du hast eigentlich fast keine Möglichkeit, hier hineinzuwirken direkt. Ich könnte es irgendwo erzwingen, es macht null Sinn. Sondern du weißt, hier kann ich investieren, ich kann noch hier investieren, aber in die vierte kann ich nicht mehr investieren. Es geht nicht, zeitlich, es macht keinen Sinn. Deshalb ist eigentlich der Übergang von dritten Generation in die vierte, da übertrittst du die rote Linie. Und da kommt Dynamik rein. Da lässt du los. Und man sagt eigentlich, in Jüngerschaftsbewegung ist es so, wenn du die rote Linie überschreitest, dann hast du selbst nicht mehr die Möglichkeit, die Bewegung zu stoppen. Du kannst es selbst nicht mehr schaffen. Ich glaube, es ist ein bisschen sportlich gedacht, hier, vielleicht ist es eher hier, aber es ist ein gutes Ziel zu sagen, wir müssen es schaffen, in die vierte Generation zu kommen, weil dann wird es zum Selbstläufer. Es läuft hier einfach weiter. Und du kannst es nicht mehr aufhalten. Das ist doch toll. Das ist nicht eine Mega-Church, wo plötzlich heißt, oh wow, jetzt da Ehebruch oder irgendetwas und die ganze Kirche, sondern wenn da irgendjemand stolpert, was auch immer, der hat nicht mal eine Ahnung davon. Okay, ja, Paulus, ja, wer ist Paulus? Ja, tut mir leid, sollen wir für ihn beten? Das ist ein Unterschied. Darum geht es. Wenn du da denkst, dann können wir das nächste Prinzip aus der Natur von der Multiplikation anwenden. Und zwar, wie multipliziert die Natur? Es gibt zwei Methoden. Geht einmal eins weiter. Was ist ein Tier, das sich extrem schnell multipliziert? Maus, Hase, super, super Sache. Wir nehmen mal den Hasen. Die Fruchtfliege. Welches Tier reproduziert sich sehr langsam? Das, ihr wisst das alles, he? Das ist super. Ja, ist es verkehrt? Die funktionieren anders. Und ich glaube, wir können uns ein Vorbild rausnehmen. Am Ende ist beides Multiplikation. Der Elefant kann alle 2 Jahre, also hat 2 Jahre Schwangerschaft, dann kommt das Kind, ich weiß nicht, wie lange der Pause braucht. Sagen wir, der hat vielleicht alle 4 Jahre ein neues Kalb. Und was werden die? 80, 100? Mit 12 können sie das erste Mal ein Kalb haben. Also kriegen die vielleicht 10 Kälber hin, wenn es hochkommt. Das ist auch Multiplikation. Ein Elefant, 10 Kälber. Dann ist okay. Was kann der Hase? All 30 Tage kann der bis zu 8 Junge haben. Übers Jahr sagt man 6 Würfe. Das ist egal, wenn der Hase nur 3 Jahre lebt. Der war immer noch bewegender als der Elefant, oder? Und der tickt völlig anders. Und das ist auch etwas, das wir einfach verändern können. Ein Elefant, der hat ein anderes Vorgehen. Der steht irgendwo da, dann fängt die Schwangerschaft an, dann kommt die Geburt, dann wird das Kleine großgezogen und dann beginnt es wieder von vorne. Der hat lange Zyklen. Der Hase macht das anders. Der ist hier, Geburt, Geburt. Und jetzt kommt noch die extremste Eigenschaft des Hasen. Das ist fast unglaublich. Der Hase kann, wenn er schwanger ist, schwanger werden. Was? Ja, der Kopfschütteln. Kopfschütteln, es ist so. Das glaubst du nicht. Irgendwo kriegt er das hin, der ist schwanger und wird direkt nochmal schwanger. Denn gebärt er und gebärt er. Tschück, 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 tschück. Wie cool ist denn das? Hä? Das sprengt unser Denken, oder? Und jetzt kannst du jünger machen wie die Elefanten. Gehst auf Straße, gehst zu Leuten, gehst in Subkulturen, suchst dir jemanden, irgendeinmal hast du einen, denkst, ja, der ist offen, ich investiere Zeit, zack, 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 zack. Das ist ja die Schwangerschaft. Jetzt investierst du Zeit, Zeit, Zeit und irgendwann kommt der zum Glauben. Jetzt ist er da. Und dann investierst du Zeit, 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 bis er zum Jüngermacher wurde. Und dann sendest du ihn aus. Alles richtig. Oder? Alles gut. Aber es ist das Verhalten eines Elefanten. Eins nach dem anderen. Und ich möchte euch ermutigen, in das Denken eines Hasen zu kommen. Der denkt anders. Der hat noch nicht mal geboren, wird er wieder schwanger. Das heißt, irgendwo ist er noch in dieser Phase drin, wo er den Jünger ausbildet, aber ist schon mit dem Nächsten dran. Weiß der, wenn der Kleine auszieht, werde ich mit dem direkt weitermachen. Das ist super. Völlig optimiert. Völlige Multiplikation. Und das stellt auch etwas um. Es ist wichtig, dass wenn wir wissen, dass Jesus gesagt hat, wir sollen Jünger machen, dass nur weil wir 2, 3 Jünger haben, nicht passiv werden. Und sagen, okay, ja, jetzt, ich habe ja die Jünger. Und aufhören, in der Ernte unterwegs zu sein. Darum geht es. Darin. Zu denken wie die Hasen. Zu wissen, es ist jederzeit dein Auftrag, in der Ernte unterwegs zu sein. Der Erntetrichter funktioniert so, dass du vorne immer einfüllst. Aber du bist auf der ganzen Linie am Arbeiten. Überall. Du bist dran mit Leuten, die sind noch nicht im Glauben, und du bist mit Leuten dran, die sind im Glauben, und du investierst, dass sie es selber machen können. Das ist Denken eines Hasen. Und das ist hochmultiplikativ. Und beides ist Jünger machen. Ich möchte euch ermutigen, zu sein wie die Hasen. Schnell, fruchtbar, viel. Mich hat es schockiert. Gerade wenn wir am Ende schauen, ich habe jetzt nochmal vom Erntetrichter gesprochen, und gesagt, ja, wir haben ja den Erntetrichter, und der Hase ist ständig da am Einfüllen. Was heißt Einfüllen? Ständig am Schauen, ist er offen, ist er noch nicht offen, ist der Bus fertig, wo steht er? Da gibt es ein Buch von Bruder Jun. Weißt du, was der sagt? Der hatte nur ein Schwarz-Weiß-Denken. Verloren, gerettet, verloren, gerettet, verloren. Ich habe jetzt auf niemanden gezeigt. Aber verstehst du? Das war völlig klar. Und was machst du, wenn du weißt, jemand, da hat Jesus nicht? Wo steht er? Rausfinden. Evangelium. Wie Jesus sprechen, Jesus vorstellen. Wo steht er genau? Ist er offen? Nicht. Und weil du das dann weißt, kannst du weitergehen. Der Hase ist hier ständig am Einfüllen. Und dann geht es hier hinten weiter, parallel dazu, zu investieren, mentoringmäßig in die Jünger, dass sie eben auch anfangen, ständig einzufüllen, dass das durchläuft. Das ist das Ziel dahinter. Wir haben gestern schon ein bisschen darüber gesprochen, es gibt da hier Babys, Youngster und Väter. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel auch in der Multiplikation. Hier einzufüllen ist das eine, aber die hinten zu Väter und Mütter zu machen, ist das zweite. Und erst dann wird es dich freisetzen, wieder voll in die Ernte einzustehen. Wenn du 20 Leute hast, die irgendwo da Youngster sind und dir ständig Probleme machen, dann wirst du nicht mehr frei sein, um in die Ernte zu gehen zu können. Du bist nur noch beschäftigt mit deinen Leuten. Die meisten Gemeinden haben das. Aber in einer bestimmten Größe beschäftigen sie sich plötzlich nur noch mit sich selber. Dasselbe Prinzip hast du in der Wirtschaft. Man hat entdeckt, dass wenn eine Firma eine gewisse Größe erreicht, dann ist es möglich, dass sie auch ohne Kundenaufträge völlig ausgelastet sind. Mit sich selber. Die kriegen das hin. Das ist einfach, ja, weil man muss halt noch da was zu tun und Administration und das und jenes und Teamsitzungen. Und dann sind die Leute völlig beschäftigt. Die kommen am Morgen, die sind den ganzen Tag da, aber am Abend ist kein Kundenauftrag erledigt. Das ist möglich. Hat man gesehen, ab bestimmten Größen von Organisationen wird das so. Immer. Wieder? Ja? Und genau das hast du da drin auch. Die Gefahr ist, wenn wir da Leute nicht nach vorne bringen, dass wir uns plötzlich mit uns selber beschäftigen. Das fühlt sich noch gut an. Besonders schlimm. Siehst du? Wir haben eine Stelle im 1. Johannes 2, 12 bis 14, die genau das beschreibt. Baby, Angst, der Vater. Mir ist wichtig, dass ihr die Eigenschaften dieser drei kennt. Bevor wir da weiterfahren.
Verwaltung. Wo war das? Verwaltung, aber auch im Garten 12, 2. Der Chef sagt, der Verwaltung hat
Ist Johannes 2,12. 2,12 bis, was haben wir da? 14. Kann das jemand kurz vorlesen? Ja, natürlich. Genf ist mega sympathisch. Das bist du am richtigen Ort? 1. Johannes 2. Das war ein Test.
Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu willen vergeben sind. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Lass es mich noch einmal sagen, Kinder, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von allem Anfang an da war. Ihr junge Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes ist in euch lebendig und bleibt in euch, und ihr habt den Bösen besiegt.
Jetzt kennen wir alle Eigenschaften. Wenn du siehst, da wird von Kindern, nenne ich Babys, jungen Männern, nenne ich Youngster, und Väter gesprochen. Alle drei. Was haben wir für Eigenschaften bei den Kindern? Schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Genau, Sünden sind vergeben. Ich mache das noch ein bisschen einfach, sage eigentlich, die Eigenschaften des Babys ist, es ist wiedergeboren. Die Voraussetzung. Die Sünden sind vergeben. Was erleben wir trotzdem noch häufig bei Babys im Glauben? Verdammnis. Genau, warum Verdammnis? Weil irgendwo fallen die wieder. Eigentlich sind sie frei, nicht mehr zu sündigen, sind ja wiedergeboren, haben den Heiligen Geist. Das alte Ich ist gestorben in der Taufe, begraben. Und jetzt fallen die wieder in die Sünde. Und da kommt Verdammnis. Und das bedeutet eigentlich, und es ist wichtig, dass wir das auch verstehen als Eltern, ein Baby braucht Hilfe, weil sie kämpfen noch mit der Sünde. Eigentlich sind sie frei, aber trotzdem müssen wir das Herz haben, dass wir wissen, die brauchen Hilfe, um wirklich in diese Freiheit zu laufen. Das heißt, irgendwo, sie kämpfen noch mit der Sünde. Da brauchen die Hilfe. Kommen wir zu den jungen Männern. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Was bedeutet das? Sie verlassen sich nicht mehr verdammen. Warum auch nicht? Was haben sie gelernt?
Zu widerstehen, der Sünde zu widerstehen.
Genau. Und das ist der zweite Teil. Unten, ihr jungen Männer am Schluss, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also die jungen Männer hier, die haben eigentlich die Sünde überwunden. Auch haben sie gelernt, wenn es trotzdem geschieht, dass sie das selber in Ordnung bereinigen können. Die wissen ganz genau, 1. Johannes 1,9, ich bin treu und gerecht, ich vergebe euch, was ihr bekennt. Die wissen das, die haben das gelernt, okay, jetzt, das hätte ich nicht tun sollen, Heiliger Geist überführt, du gehst vor Gott, tust Buße, legst das Ganze ab, erfährst wieder Erneuerung. Die haben das gelernt, die brauchen nicht mehr den Mentor dazu. Das Baby wird zum Mentor kommen und sagen, hey, pff, ja, Verdammnis und so weiter, oder? Und sagt, hey, komm, wir machen es direkt zusammen, tu Buße und dann sprichst du dem Vergebung zu, wegen 1. Johannes 1,9. Aber ein Youngster hat das selbst gelernt. Wenn der kommt, sagt, ja, das und das, sagt, ja, und was musst du tun? Ja, Buße, hast du schon getan? Ja, habe ich schon getan. Ja, das ist ja alles gut. Das ist ein anderes Vorgehen. Die haben das gelernt. Die sind da schon selbstständig. Und wir haben gehört, sie sind stark im Wort. Das heißt, sie haben eigentlich das Wort schon verinnerlicht. Die kennen viele Bibelstellen. Du kannst dem Youngster sagen, okay, was musst du tun bei Sünde? Und sagen die Johannes 1,9, ist Johannes 1,9, bekennen. Die wissen das, das ist tief drin, die sind verankert. Sie haben den Bösen überwunden, haben wir schon darüber gesprochen. Und die haben eine spezielle Eigenschaft, die möchte ich zusätzlich erwähnen, weil die hilft in der Jüngerschaft. Junge Männer sind in der Regel euphorisch, unüberlegt. Die machen etwas, was sie besser nicht getan hätten. Erlebe ich immer wieder. Und für das müssen wir auch ein Ja haben. Dass sie irgendwo in der Situation viel zu steil reingehen, vielleicht mal nicht in der Liebe handeln oder was auch immer. Immer im Guten gemeint, aber das Resultat ist nicht gut. Und das ist das Euphorische und das entlarvt jemand auch. Es gibt viele Leute, die denken, sie sind schon Väter, aber ihr Verhalten ist wie ein Youngster. Unüberlegt. Hatten da mal eine Geschichte, dass jemand irgendwo in eine Gemeinschaft reinging, so hauskreismäßig, und da war jemand selber noch, hat mit Freiheit zu kämpfen. Und die wussten, der ist betreut von einem Mentor und so, die sind mit dem im Prozess dran. Was macht jetzt ein Vater in dieser Situation? Es begegnet dir jemand, du weißt, der ist super abgedeckt, der ist mit Leuten in einem Prozess drin, aber der ist nicht frei, was machst du? Genau. Was macht der Youngster? Ah, genau, du ziehst dich zurück. Was macht der Youngster? Hä? Go out! Und die Begründung dahinter ist auch super. Ja, Jesus gesagt, wir sollen freisetzen, wir sollen austreiben. Das ist ein Auftrag, das kann man ja nicht einfach nicht tun. Das stimmt ja sogar. Aber es ist nicht weise in dem Moment. Und das unterscheidet den Youngster vom Vater. Ein Vater ist da in der Ruhe drin. Der sagt, er weiß, wenn ich es nicht tue, ich weiß ja, der ist abgedeckt. Das wird geschehen. Ich muss da jetzt nicht irgendwo quer noch reinkommen. Das ist sogar eher zerstörend. Das ist nicht förderlich. Das sind die Unterschiede. Aber das wirst du erleben mit Youngster und auch ein Ja dazu haben, weil es ist immer so eine gute Motivation dahinter. Das ist so aus dem guten Willen heraus, einfach das Resultat ist nicht gut. Da braucht es Ermahnung. Sagen, ja, das ist gut gemeint, aber so machen wir das nicht. Oder wenn du weißt, er ist abgedeckt, du musst die Fragen stellen. Sonst haben wir keine Qualität in den Prozessen drin. Müssen wir alles selbst auch lernen. Aber das selbst in die Ruhe reinzubringen. Ja, und über den Vater haben wir ja gestern schon gesprochen. Was ist die Eigenschaft des Vaters? Das ist Repetition. Genau, er hat Kinder. Das können wir mega einfach zusammenfassen. Jetzt habe ich euch zum Schluss dieses Teiles eine kleine Aufgabe. Und zwar machen wir zwei Gruppen, am besten direkt hier. So. Hä? Wie viel seid ihr? Fünf? Fünf, geht ja super auf. Felix, du kannst dir eine Gruppe aussuchen. Und wir haben ja, das geht ja noch besser auf. Wir haben über diese Multiplikation gesprochen. Und es gibt eine Gemeinde, das ist eigentlich eine Beispielgemeinde für Multiplikation, Ephesus. Und macht das als Gruppe, Apostelgeschichte 19, 8 bis 22, dass ihr das liest und euch überlegt Folgendes. Zum einen, was ist in Ephesus geschehen? Zeitstrahlmäßig. Zack, 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 zack. Oder was ist geschehen? Und das Zweite, die Frage, wie hat Paulus das gemacht? Was haben wir jetzt? 10 Minuten, dann besprechen wir das kurz.
Also 19?
19, 8 bis 22. Stimmt das? Ja, genau. Du kannst auch ein bisschen früher lesen, aber... Kann auch jeder für sich lesen und dann direkt austauschen. Hä?
Ja, sie meinte, glaube ich, dass wir es jetzt einmal vorlesen können, dann haben es alle einmal gelesen.
Ja, soll jeder für sich lesen, also ich lese dann konzentrierter. Wie bitte? Ja, siehst du, du hast es schon gemerkt. Fang doch ab Vers 1 an. Das ist gut, ja. Jetzt ist es A. Also, lass es uns zusammentragen. Was ist geschehen in Ephesus? Wo fängt es an? Was habt ihr herausgefunden? Er fand Jünger. Wo steht das? Einige Jünger fand. Und was macht ihr mit denen? Also er findet da ein paar Leute. Und wie macht er das? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Genau, und das, was fand er dabei raus? Genau, eigentlich ein grundsätzliches Problem. Sie sind gar noch nicht in der Verheißung drin. Also eigentlich sind sie Jünger, aber trotzdem, sie können gar noch nicht ein Leben eines Jüngers leben. Geht nicht. Was macht Paulus jetzt mit diesen? Genau, er tauft sie. Ja, genau. Also er lehrt sie, er tauft sie als erstes. Oder der sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt. Und dann, als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist und sie redeten in Sprachen und weissagten. Und jetzt wissen wir auch ab diesem Zeitpunkt, oder? Jetzt kommt da, machen da ein Feuer. Und der Heilige Geist. Wie viele Männer waren es? 12. Wie geht es weiter?
Dann ging er in die Synagoge.
Genau. Was macht er da? Warum ging er in die Synagoge?
Ja, das frage ich mich gerade so ein bisschen, warum früher war es halt so, dass die Leute willkommen waren, wenn wir heute in eine andere Gemeinde gehen.
Sie waren willkommen, wenn er ruhig
ist. Was macht Paulus in der Synagoge oder was hat er allgemein gemacht? Und warum hat er gepredigt? Warum durfte er predigen? Schriftgelehrte, oder? Der hatte die Zulassung. Durfte da hinkommen, durfte das Wort lehren, aber die Synagoge war auch noch etwas anders. Es war ein Treffpunkt. Da kamen die Juden zusammen. Und was haben die Juden? Die haben gewartet auf den Messias. Das heißt, da waren viele Leute, wenn du denen gesagt hast, Jesus ist der Messias, darauf habe ich gewartet. Und gab es natürlich auch die andere Seite. Darauf habe ich nicht gewartet. Es gab Trennung, oder? Aber wir sehen, er ging in die Synagoge, predigte da. Und was passiert in der Synagoge? Genau das, oder? Und dann? Aber was haben genau, das steht ja im Vers 9, oder warum musste sie absondern? Genau. Es gab einen Grund. Also er merkte, da passierte was. Der musste sich zurückziehen, nach 3 Monaten. Und wohin zog er sich zurück? Und was geschah dann? Täglich, genau. Neues Gebäude. Wahrscheinlich eine schönere Kirche und so, mit Teppich. Nein. Ja, genau. Aber das er lehrt sie täglich und das Resultat. Hier hinten, oder? Nach 2 Jahren. Bis hier sind es 3 Monate. Hier haben wir ungefähr 2 Jahre. Und es ist ganz Kleinasien. Zu der Zeit irgendwo zwischen 4 bis 8 Millionen Einwohner. Ja, die mussten dem zuhören. Ah, ja, so nicht, genau, das ging gar nicht, ja. Das ist auch ein guter Punkt. Aber die Dimension musst du dir mal vorstellen. Das ist nicht, da kamen Hunderttausende. Aber was mir auch ein wichtiger Punkt ist, wenn du das anschaust mit Kleinasien, das geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn Jesus hörten. Sowohl Juden als Christen. Sie haben es gehört? Schon wieder?
Mal.
Sie haben es gehört? Haben Sie es auch geglaubt? Wissen wir nicht. Aber darum geht es. Auch zu verstehen, es geht nicht darum, dass da 4 bis 10 Millionen Menschen zum Glauben kamen, sondern es ging darum, die Menschen wurden erreicht mit dem Evangelium. Was die Menschen damit gemacht haben, liegt nicht in unseren Händen. Aber dass wir das Ziel haben, sagen, ja, wir müssen jeden erreichen. Das ist ein Umdenken dahinter. Und wenn du das siehst, okay, wir haben hier hinten irgendwo, mach jetzt mal so 4 bis 8 Millionen, das sind 12 Personen. Wie viele Menschen muss jeder Einzelne ansprechen? Machen wir es einfach, sagen wir, es sind 8 Personen, 8 Millionen Menschen. In 2 Jahren, wie viele pro Tag? 1000? Ist das möglich? Das habe ich auch gehört. Sie sind alle in seine Schule. Ich möchte euch nur an diesen Punkt bringen, irgendetwas hier ist nicht möglich. Eigentlich. Und deshalb die Frage, wie hat das Paulus gemacht? Was denkt ihr? Multiplikation. Also Paulus. Ja, ich denke, das ist ein Nebenprodukt. Nein. Aber du merkst etwas. Wenn du in 2 Jahren hier sein möchtest, bist gezwungen, das zu tun. Und Paulus hatte genau diese Herzenshaltung. Er war zuerst mit den 12 hier. Und es war für ihn nicht einfach. Aber manchmal muss man sich auch isolieren, zurückziehen, absondern. Weil was die wahrscheinlich da im Tempel erlebt haben, ist, dass Paulus in die 12 investiert hat. Und dann gingen die in die Synagoge. Und dann kam die Verleugnung. Und seine Jünger waren verwirrt. Und dann hat er wieder investiert. Und dann gingen die wieder in die Synagoge. Und da kam wieder Widerstand. Und die waren wieder verwirrt. Da schwimmst du gegen den Strom. Da gab es nur eine Lösung. Und ich glaube, die war für ihn nicht einfach zu treffen, aber zu sagen, stopp, jetzt ziehen wir uns zurück aus der Synagoge. Die Zeit ist vorbei. Wir haben das Evangelium verkündet, sie haben es nicht angenommen. Jetzt gehen wir einen anderen Weg. Das ist ein Umdenken. Dieser Moment hier hat sein Verhalten nochmal grundsätzlich geändert. Hat sich zurückgezogen, abgesondert, das ist ja auch die Bedeutung der Kirche, hat sie ausgebildet und dann haben die Generationen hervorgebracht, bis in alle Ecken der Provinz. Stell dir das mal vor. Und wir können das jetzt durchrechnen, was es bedeutet. Wenn Paulus 12 hatte und der nächste wieder 12 und wieder 12, du brauchst gar nicht so viele Generationen und dann bist du bei 4 Millionen. Es braucht nicht viel. Es fängt mit Glauben an. Es fängt da drin an. Und das ist Multiplikation. Etwas, was wir denken, es ist nicht möglich, einfach zu tun, weil es bei Gott möglich ist. Etwas anders zu tun. Einstein hatte dann eine ganz witzige Aussage dazu. Der sagte, dämlich ist, der zweimal dasselbe tut und denkt, beim zweiten Mal wird es gut gehen. Dämlich ist nicht was zu tun, was nicht funktioniert, sondern meinen, wenn man es zweimal falsch macht, dass es beim zweiten Mal funktioniert. Das ist nicht gut, das ist nicht weise. Sondern zu merken, hey, eigentlich, was wir tun, wird nicht dahin führen, wo wir hin möchten und sollten und berufen sind. Das wird nicht dahin kommen, sondern jetzt geht es um grundsätzlich was zu verändern, zu denken in Generationen. Es geht nicht mehr um dich, sondern dass du weitergibst und weißt, dass diese Person wieder weitergeben muss. Und das verändert alles. Darum geht es. Sind dazu noch Fragen? Sonst machen wir direkt weiter mit dem nächsten und Sprung. Weil wie kannst du das jetzt machen? Du hast zwei Jünger an der Hand. Wie kriegst du das hin zeitlich? Paulus hatte 12, hat sie täglich gelehrt. Das ist ein Investment. Es gibt Stellen, wo Paulus sagt, ja, am Tag habe ich gearbeitet, in der Nacht gelehrt und umgekehrt, 24-Stunden-Job, ist auch eine Möglichkeit. Paulus hatte keine Kinder, hatte keine Frau, der konnte das. Wie sieht es bei uns aus? Ich brauche 8 Stunden Schlaf, bald 4 Kinder, verbringe gern Zeit mit der Familie und mit Freunden. Wie kriegst du das überhaupt dahin? Aber es ist möglich. Und das möchte ich euch kurz ein bisschen zeigen. Wir haben gestern über Mentoring gesprochen, wie Mentoring ausschauen kann. Dass Mentoring schlussendlich die Befähigung und das Training einer Person ist. Und zwar die Befähigung, dass sie selbst zum Mentor wird. Das ist ein Prinzip, Lehrer macht Lehrer. Oder? Also ein Lehrer bringt Lehrer hervor, nicht Schüler. Du bildest Jüngermacher aus. Das ist das Ziel, nicht Jünger. Und das nur schon diese Aussprache ändert etwas. Einen völligen Unterschied darin. Was ist Mentoring? Was haben wir gestern gesagt? 2 Punkte, was Mentoring ist, 2 Punkte, was es nicht ist. Wer weiß das noch? Was ist es? Das ist genau. Mal fangen wir mit dem an, was es nicht ist. Das ist keine Seelsorge. Und? Weil? Es ist kein Coaching, ja, warum? Genau, und was bedeutet das für dich? Ja, und wenn jetzt jemand kommt und sagt, schau mal, ich bin da in einer Freikirche, die ist da nicht viel schöner, wie die sich treffen, aber ich hätte mega gerne einen Mentor, weil du bist so super unterwegs und bist für mich so ein Vorbild. Was sagst du? Warum? Verstanden. Oder? Ja, ist gar nicht so einfach. Aber das braucht es. Wenn du am Anfang, wenn du anfängst als Mentor, am Anfang, das sehen die Leute gar noch nicht, dass du die Fähigkeit hast zu mentoren. Das heißt, die ersten 1, 2 Jünger, entweder hast du selbst zum Glauben geführt oder hast sie gerufen, aber es ist von außen noch nicht sichtbar. Und irgendwann wird es plötzlich sichtbar, dass da, wo du investierst, dass Menschen wachsen und aufblühen und Frucht bringen und dann wird es attraktiv. Und ich nenne so, das ist der Duft eines Jüngermachers, ein Wohlgeruch. Und der zieht hungrige Menschen an. Dann kommen die und sagen, ja, ich möchte auch einen Mentor. Würdest du mich mentoren? Und das ist auch ein Kompliment, ist ja ehrend. Und da wird es wichtig, sich auch abzugrenzen. Wo hast du ein Ja und wo ein Nein? Wenn der verbindlich in der nein, macht keinen Sinn. Für mich gibt es ein paar wenige Ausnahmen. Ein Beispiel, ich mentore jemand, der ist in Bern zu Hause und wir kennen uns schon länger, der ist nicht in einer Gemeinde, aber ich wusste, wenn ich den mentore, dann wird der in dem nächsten halben Jahr eine Hausgemeinde starten. Und dann habe ich da angefangen zu investieren, meine Frau in seine Frau. Und jetzt vor 2 Monaten haben die eine Hausgemeinde gestartet. der ist nicht mit mir in der Gemeinde. Aber das war für mich klar, da kann ich investieren, weil ich für ihn an einen Punkt. Dann ist für mich schon was anderes. Aber ansonsten, es macht keinen Sinn. Es bringt auch nur unnötige Spannungen. Und ja, wir sind leider so ein bisschen Rosinenpicker. Kennt ihr das? Überall das Beste rausnehmen. Da gehe ich gerne sonntags hin, weil da gibt es den besseren Kaffee. Und da ist die schönere Lichtanlage. Und wenn der predigt immer so schön von der Liebe, da fühle ich mich so wohl. Aber weißt du, so, ich habe da noch einen ganz anderen Ort, eine Kleingruppe, weil die ist viel näher bei mir zu Hause, das ist viel praktischer. Oder was auch immer. Das, kennst du das, oder? Und jetzt habe ich irgendwo noch gesehen, dass du irgendwo hast eine super Fähigkeit. Wenn ich mit dir spreche, fühle ich mich nachher immer so gut. Das wäre doch super, wenn du mich noch mentoren würdest. Das wäre der Hammer. Und da überall die Rosinen rausgenommen. Und das ist nicht die Art, wie Jesus seine Gemeinde sieht, sondern wir sind an einem Ort. Gemeinde ist keine Wahl, ist eine Berufung. Aber wir haben es zu einer Wahl gemacht. Ich finde das so schlimm. Hatten vor kurzem jemand, der schaute bei uns rein und da habe ich mit ihm gesprochen. Ja, was so sein Herz ist, sagt, ja, weißt du, ich habe jetzt alle Gemeinden in Luzern angeschaut. Alle. Alle. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall so kam es rüber. Und ja, dort ist das, dort ist das, dort ist das. Und ich dachte, das ist wirklich, so funktioniert das nicht. Das ist keine Brautschau, sondern es ist eine Berufung. Gott ruft dich in eine Gemeinde rein. Im Idealfall wirst du da hineingeboren. Das ist ein Grund, dass du da bist und dann bleib da. Gute und schwere Zeiten. Aber da gehst du nicht einfach raus, weil es dir jetzt nicht passt. Sondern du gehst gemeinsam einen Weg. Das ist ein Unterschied. Aber wir haben es genau zu dem gemacht, dass es einfach zu einer Wahl wird. Und wenn es mir nicht passt, gehe ich weiter. Und das macht es so schlimm. Und das tut mir richtig leid für alle Pastoren. Weil plötzlich merken die, wenn ich was verändere, dann gehen meine Leute. Weil die können ja wählen. Dann gehe ich einfach dorthin, wo es mir besser gefällt. Was? Jetzt müssen wir jünger machen? Ja, das habe ich mir also ganz anders vorgestellt. Merkst du das, oder? Und das ist die Schwierigkeit. Und für mich ist wirklich, heute ist die Herzenshaltung von mir eigentlich, ich möchte gar keine Christen. Ich möchte Neubekehrte. Weil jeder Christ, der kommt, der schaut die 10 Gemeinden dieser Stadt an und dann gibt es das Auswahlverfahren und wer bietet mir mehr und das und jenes und dann sind die schon voll im Konsum drin. Was habt ihr mir denn zum Bieten? Dieser Mann hat mir gesagt, ja, weißt du, bei euch hat es zu wenig 60-Jährige. Ja, was soll ich jetzt, die kaufen im Altersheim oder was? Ja, was ist die Haltung dahinter? Das bringt nichts. Entweder du siehst und bist bereit, dich hineinzugeben. Das ist deine Aufgabe, wenn du in die Gemeinde gehst, dich hineinzugeben. Nicht, was gibt die Gemeinde mir. Das ist völlig verkehrt. Und ich will die Christen nicht, das ist krass, aber die bringen alle ihren Rucksack mit vielen Steinen drin, da hast du nur Arbeit. Und der Neubekehrte hat auch seinen Rucksack, aber das ist gerade als erstes abziehen, freimachen, Fundament legen. Paulus sagt das auch, er sagt, ich bin dankbar, habe ich das Fundament gelegt und musste ich nicht auf einem fremden Fundament aufbauen. Das ist ein Umdenken. Paulus hat gesagt, ich bin dankbar, habe ich noch nur wenige von euch getauft. Weißt du, was das bedeutet? Ja, das bedeutet wieder das hier. Und es gibt immer den Moment, wo du merkst, ich hatte es auch von kurzem, kam jemand, habe ich mit dem gesprochen, ging das Herz auf, sagte, Pascal, ich möchte mich taufen lassen. Ich habe gesagt, ja, weißt du, wir können schon über Taufe sprechen, aber wir müssen über Jüngerschaft zuerst sprechen, was ist nachher? Und ich kann dich nicht bejüngern, ich habe die Zeit nicht. Und das ist so super, wenn du es nicht tust, da macht es jemand anders. Und das war jemand von den treuen und fähigen, so ein 19-jährigen Mann, den gibst du nicht gerne weiter. Aber ich habe mich gefreut für die Person, die ihn jetzt bejüngern kann, dass überall, wo du als Leiter zurückstehst, werden Menschen aufblühen. Das ist mega schön. Aber wir waren ja beim Nicht. Was ist Mentoring nicht? Es ist nicht Coaching, nicht extern. Mach das ja nicht wirklich. Lieber keinen, dafür nicht den nächsten. Das ist wirklich das. Das wird crashen. Ist auch schön. Es führt auch zu Entscheidungen. Es führt dazu, dass Menschen sich entscheiden müssen. Das, okay, das mache ich nicht, aber ich mache es unter diesen und diesen Voraussetzungen. Ich hatte mal jemanden, ich wusste, der braucht eigentlich jemanden, der in ihn investiert. Da habe ich gesagt, schau mal, ich sehe, du bist alleine, du brauchst eine Gemeinschaft, du brauchst jemanden, der in dich investiert. Ich habe es auf dem Herzen, das zu tun, aber ich habe zwei Bedingungen. Und jetzt wirst du schockiert sein. Ich habe gesagt, erstens, du musst deinen Wohnort wechseln. Du musst auf Luzern kommen. Das mache ich nicht über die Distanz. Zweitens, konnte nicht so gut Deutsch. Du musst Deutsch lernen. Erst wenn du Deutsch kannst, werden wir loslegen. Ja. Und das Schöne ist eigentlich dahinter, wenn du denn, dieser Mann hat genau das gemacht. Und dann weißt du, das vollen Herzen dabei und du investierst auch gerne. Das ist ein Unterschied. Das verändert etwas. Auch sagen, hey, schau, ich kann es machen, aber das musst du mitbringen. Und das ist eigentlich alles möglich, theoretisch. Ja, was ist denn Mentoring? Was haben wir gesagt? Zwei Punkte. Einseitig, genau, nicht Augenhöhe. Und? Die Pakete. Ja, super, oh, schön, ja, die Liebe muss vorkommen. Liebesdienst. Ja, es, oder was hat Struktur, Konzept, genau. Das ist was ganz Wichtiges. Wir werden von denen noch mehr anschauen. Im Mentoring geht es darum, effizient zu sein. Und ich selber, ich habe heute 9 Personen, die ich begleite. Und es ist nicht einfach, das in einem Tag hinzukriegen. Aber es ist mir wichtig. Ich habe mir Montag, ist mein Mentoring-Tag. Weißt du, Montag habe ich Zeit. Schau, dass du auch dann Zeit hast. Und dann gebe ich denen Blöcke den Tag durch. Schau, du kriegst 30 Minuten von meiner Zeit. Muss aber Montag sein. Entweder musst du das in der Pause, morgens, mittags, nachmittags machen, oder du sagst deinem Vorgesetzten, ja, ich muss eine halbe Stunde weg, was auch immer. Du musst dir Zeit freiräumen, damit es montags bei mir passt. Ich mache es bewusst nicht Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntags. Warum? Wenn ich 9 Leute begleite und ich hätte jeden Tag ein Mentoring, was ja möglich wäre, ich wäre die ganze Woche ausgelastet. So habe ich es in einem Tag und bin 4 Tage freigesetzt. Wofür? Für die Ente. Super, oder? Und es braucht nur ganz, ganz weniges darin. Einfach auch gewisse Sachen vorauszusetzen. Wirklich sagen, wann ist der Tag, wo du dir Zeit nimmst zu mentoren? Meine Frau hat dasselbe getan. Anfang Jahr hatte ich den Eindruck, ich soll meine Frau freisetzen, dass sie auch mehr in diese Verantwortung reinstehen kann, auch zeitlich. Und da habe ich gesagt, schau, wir machen das so, immer am Dienstag schaue ich auf die Kinder. Ich stehe am Morgen auf, mache den Frühstück, schicke sie in den Kindergarten, mit der Kleinsten unternehme ich was, schau, was Mittag was gibt und so weiter. Du musst dir um nichts sorgen. Den Dienstag, ich schaue für alles. Dann hast du den Dienstag Zeit, zum selbst zu investieren. Und die musste auch alles auf einen Tag verlagern. Ich meinte, sie ist momentan mit 6 Personen unterwegs. Und das ist super. Die ist mega gewachsen in kurzer Zeit. Und so einfach nur, wenn wir Sachen strukturiert angehen und sagen, schau, es geht nur dann. Und dem Jünger sagen, du musst dir das irgendwie einrichten. Das ist dein Part. Mein Part ist, dass ich mir die Zeit nehme. Das verändert extrem viel und es wird euch freisetzen, damit ihr nicht nur mit einem Mentoring bereits schon am Limit seid, sondern dass auch 2, 3, 4, 5 Mentorings möglich sind. Das wird so viel verändern darin. Das Zweite, was ich gemacht habe, ist, dass ich immer sage, du hast genau 30 Minuten Zeit. Braucht nicht mehr. Ja, wie ist das möglich? Genau. Aber normalerweise, du kommst zusammen, dann wird mal gequatscht. dann, oh, schon eine Stunde vorbei, Kaffee noch nicht ausgetrunken. Ja, schau, lass uns noch kurz was anschauen und so. Wird nicht funktionieren. Aber es ist eigentlich möglich, wirklich wöchentlich zu mentoren, indem du nur 30 Minuten investierst. Und ich habe das einfach so angepasst, dass ich das, wenn möglich, 90%, wenn nicht noch mehr, per Telefon mache. Das ist super. Niemand muss den Weg auf sich nehmen. Wenn du mit jemandem hinsitzt, wirst du mehr Zeit brauchen. Dann trinkst du noch etwas, dann erzählst du noch was, irgendetwas am Telefon, das fällt alles weg. Telefon in die Hand. Pünktlichkeit ist mir mega wichtig. Ich rufe meistens auf die Minute pünktlich an. Ja, okay, wir haben um 1 einen Termin, um 1 Uhr klingelt dein Telefon, weil ich muss schauen, dass ich pünktlich bin, weil das Gegenüber macht das ja auch. Und dann wissen sie, nach einer halben Stunde werde ich das Mentoring landen. Es kann mal sein, dass es ein paar Minuten länger dauert oder kürzer. Aber ich finde sogar so, dass wenn ich merke, dass wir das Thema nicht schaffen, in 30 Minuten reinzukriegen, dass ich sage, schau, wir schaffen es nicht, gibst du mir 10 Minuten zusätzlich. Und wenn jemand sagt, es geht heute nicht, völlig okay, dann machen wir in einer Woche weiter. Ist doch kein Problem, aber halt das kurz. Das lässt auch ein bisschen Tempo zu darin. Und es geht nur mit Konzept, dass du weißt, was schaust du heute an. Wenn ich mit den 9 Leuten am Montag in ein Mentoring eingehe, bevor ich das Telefon in die Hand nehme, ich weiß, was das Thema sein wird. Wie?
Deine Frau macht aber nicht nur eine Stunde.
Doch, die macht das auch. Doch, die macht es zum Teil besser als ich. Ich habe die Eigenschaft, dass ich Leute mit wie motivieren kann. Und dann machen sie es am Schluss besser als ich. Ich lasse mich dann gerne auch mal erweichen. Und wenn, oh, 45 Minuten. Aber die ziehen das durch. Das ist super. Die lassen sich inspirieren und motivieren und sagen, ja, das muss möglich sein, 30 Minuten, Thema und weg. Und das geht. Aber es ist ein anderer Umgang miteinander. Es findet im Mentoring nicht Freundschaft statt. Wir müssen, und auch nicht Seelsorge, wir müssen nicht stundenlang da, was hast du gemacht am Wochenende, ah schön, ja, ich war auch in Urlaub und haben noch das und jenes und dieses und so. Das findet nicht da statt. Freundschaft findet außerhalb statt. Ja, und ich sehe die Leute außerhalb. Wir haben da Gemeinschaft, wir haben Zeit miteinander auch, weißt du, seelisch zu verbinden, zu teilen, was uns bewegt und so weiter. Mentoring geht es darum, wirklich in die Konzepte reinzugehen und die Person zu befähigen. Es ist eine Ausbildung, ein Training. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Es ist gerade im Mentoring, das Thema Effizienz ist so wichtig, weil das wird dich freisetzen. Wenn du nicht effizient bist, dann bist du mit einem, zwei, du bist völlig am Anschlag. Du wirst überfordert sein und es ist ein schlechtes Erlebnis. Aber wenn du wirklich da mit Konzept reingehst, wenn du eine klare Vorstellung von Anfang an hast und weißt, was, ich schaffe das in 30 Minuten, ich mache das genau denn und ich schaue genau diese Punkte an. Das wird so vieles verändern. Und dann, wie machst du es? Jetzt, wenn du im Mentoring drin bist, es geht nicht darum, dass du mit jemandem einfach irgendwo eine Stelle aus der Bibel liest und jetzt hat er es ja gehört. Oder du sagst ihm, ja schau, jetzt schauen wir die 4 Generationen an, jetzt hast du sie. Sondern ich finde es so wichtig, dass ich mache es gerne nach dem Prinzip, dass die Person soll mit dem Wort konfrontiert werden. Dann hat sie ja was gelesen. Die wichtige Eigenschaft an den Jünger ist es, umzusetzen. Hören, tun. Meine Erwartung ist, wenn die Person das Wort liest und Erkenntnis daraus gewinnt, dass sie diese Erkenntnis in ihrem Leben umsetzt. Du kannst nicht über Fasten lesen, aber nicht fasten. Aber wenn das passiert in deiner Jüngerschaft, dann ist schon eigentlich, da ist schon das Gift drin, dass du nur Hörer hast, aber keine Täter. Also wenn wir lesen, wir sollen fasten, dann muss doch die Reaktion sein, wann soll ich denn fasten? Logische Folge. Wenn wir lesen, dass Jesus Zeit verbracht hat mit dem Vater ganz alleine, dann muss doch unsere Reaktion sein, wann verbringe ich dann Zeit selbst alleine mit Gott? Und das ist meine Erwartung. Meine Erwartung ist immer schlussendlich, die Personen ins Wort zu führen und ich erwarte, dass sie Gehorsam haben zum Wort, nicht zu mir. Aber was sie gelesen haben und wir im Austausch über das Wort rausgeholt haben, da erwarte ich, dass sie was umsetzen und anwenden. Und das Anwenden ist eigentlich ganz simpel. Und damit schließe ich auch das Mentoring immer ab. Die kriegen einen Auftrag. Was sollen sie jetzt tun? Dass sie das umsetzen. Und was auch immer ein Auftrag sein kann, mit wem sollst du das teilen? Dass die von Anfang an zu dem trainiert werden. Mit wem kannst du über das sprechen? Wir haben so verschiedene Methoden auch für Einzelthemen und hatte das gerade vor kurzem, weil da wird es mega spannend. Habe ja vom Donnerstag erzählt, als ich, wie war das genau? Ja, genau da, der hatte schon seinen Jünger. Und dann waren wir in diesem Modus in der Hausgemeinde. 3 Generationen. Und dann hat dieser hier eine Frage gestellt. Oder möchtet ihr euch erinnern? Und dann habe ich diese Frage beantwortet. Und das war genau das Gleiche, wie der hier geantwortet hat dazu mal. Das funktioniert, weil das Konzept übereinstimmt. Aus diesem Grund. Und was eben auch schön ist, wenn du so ein Setting hast, dann kannst du plötzlich anders funktionieren. Weil, was ich auch gerne mache, ist, wenn ich weiß, dieser hier muss was lernen und dieser hat es schon gelernt, dass ich sage, schau, du bringst es diesem hier bei. Das sind so kleine Sachen, kannst du einfach anders machen. Du hast es einem beigebracht, jetzt habe ich keine Zeit. Dann nimmst du einfach einen anderen Jüngern vor dir und sagst, und jetzt tust du es ihm beibringen. Die beste Übung, die er haben kann. Die allerbeste in allen Themen. Das entlastet dich und die befähigt das. Weil nur im Tun werden sie Sicherheit erlangen. Solange sie nur hören, nur lesen, nur schreiben, Notizen machen, das bringt nichts. Aber wenn sie es tun, das weiß jeder in dem Moment, wenn du merkst, du hast einer in so einer Hausgemeinde, der irgendwie, der blüht nicht auf, der bringt nichts rein. Was ist das beste Mittel? Genau, sag zur nächste Woche, schau mal. Ich möchte, dass du das Gleichnis mit den 4 Böden vorbereitest. Matthäus 13. Mach das. Der wird richtig wachsen, weil er es weitergibt. Und so können wir einfach umstellen, wenn wir die Leute befähigen, was weiterzugeben, dann werden sie aufblühen. Du kannst nicht mit jemandem über das Evangelium sprechen und dann gibt er das Evangelium nicht weiter. Dann ist das bereits schon wieder weg. Wenn du es angeschaut hast, ist der nächste Auftrag, gib es 2 Personen weiter. Egal wem, mach es einfach. Wir sehen uns in der Woche wieder. Bin gespannt, was das Resultat ist. Das Teilen ist mega wichtig. Und das hohe Tempo. Mentoring muss immer Tempo drin haben. Es ist wie ein Pacemaker bei einem Marathon. Kennt ihr das? Wenn du so einen Marathon läufst, dann gibt es die Pacemaker, das sind die Zeitmacher. Und die geben Zeiten vor. Und du weißt, wenn du mit dem läufst, da wirst du in 3 Stunden am Ziel sein. Oder was auch immer. Und die sind wichtig. Und als Mentor bist du so ein Pacemaker im Leben. Und du hältst das Tempo, damit er wirklich mitziehen kann. Das heißt nicht mal ganz schnell, mal ganz langsam, sondern eben sagen, nee, es muss kontinuierlich ein Tempo drin sein. Und wenn das Tempo nicht möglich ist, dann braucht es vielleicht eine Pause. Und dann mach lieber eine Pause, anstatt das Tempo runterzufahren. Dann sagst du, okay, stopp, mach eine Pause, es braucht Seelsorge, du hast Urlaub, du hast keine Zeit. Wann können wir weitermachen? Dann ist immer konkret ausgesprochen, was die Erwartung ist. Verändert extrem viel. Ja, jetzt ist die große Frage Mentoring. Wen kannst du überhaupt mentoren? Was denkst du? Kannst du jeden mentoren? Wie wieder? Er muss wiedergeboren sein, okay, ja. Was ist, wenn er das noch nicht tut? Genau, wäre eigentlich auch etwas, das wäre für mich jetzt nicht die Grundvoraussetzung, aber das Ziel dann als erstes. dass er das nehmen kann, dass wirklich das Wort auch als Wahrheit nimmt. Aber jetzt für dich persönlich, du, oder kann auch Emily sein, wer kann Emily mentoren? Also du kannst wen? Nein, umgekehrt. Ja. Ist das ein Hinderungsgrund, wenn ihr mega tiefe Freundschaft habt? Also eigentlich ist es mega simpel. Grundsätzlich hast du jeden Mentor, den du selbst zum Glauben geführt hast. Dann fallen all die Probleme weg. Das war die einfachste. Aber jetzt wissen wir, es ist nicht unbedingt so. Immer die Situation. Und dann kommt schnell die Frage, ja, wen kann ich denn überhaupt mentoren? Und ich glaube, es ist wichtig, dass die Person also weiter ist. Dass sie weiter ist. Und das heißt nicht im Wissen, sondern im Tun. Und dass du die Berechtigung hast. Und wir denken häufig einfach nur über das Wissen nach. Naja, aber die weiß doch mehr und so weiter. Aber es geht nicht ums Wissen, es geht ums Umsetzen, was auch zu leben. Und das ist schon wichtig, dass der Mentor eigentlich weiter ist und auch wirklich Sachen weitergeben kann. Und sagen, nein, jetzt musst du das angehen. Und das auch in seinem Leben sichtbar ist. Ich finde das schon wichtig, wenn jetzt zum Beispiel zwei Christen zusammenkommen, dass es überhaupt funktionieren kann, oder dass du überhaupt jemanden rufen kannst. Ja, wohin möchtest du ihn rufen? Ihr seid auf dem Weg unterwegs, aber du kannst niemanden rufen, der weiter vorne läuft. Möchtest ihn ja nicht zurückrufen, ist nicht unser Herz, oder? Aber du lässt dich nach vorne rufen, befähigen. Das habe ich auch gesehen, als wir angefangen haben, regelmäßig auf die Straße zu gehen. Ich habe 3-4 Monate gebraucht, bis da was geschehen ist. Aber nachher, wenn ich jemanden mitgenommen habe, die haben das innerhalb von 2-3 Wochen erlebt. Als Mentor hast du die Fähigkeit, Leute zu beschleunigen. Die sind schnell an einem Punkt, wo du bist, wo du vielleicht durch Mauern durchbrechen musstest. Das sind wichtige Punkte darin. Ich glaube, das Alter spielt keine Rolle. Aber du musst dich wohl darin fühlen. Du kannst jemanden mentoren, der älter ist, wenn er es annehmen kann. Aber es ist kein Hinderungsgrund. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, das Geschlecht spielt keine Rolle. Und jetzt wird es heikel. Ja, genau. Danke, weil es keine Seelsorge ist. Ja. Aber es ist trotzdem, also darüber muss man ja mal sprechen. Was kannst du nicht tun? Ich mentore 3 Frauen. Eine davon ist meine Ehefrau. Und ich weiß noch, als ich das gemacht habe, da kam natürlich von allen Seiten, hey, das kannst du nicht tun, das puh, Pascal, ist absolutes No-Go, die Grundlagen nicht verstanden. Aber ich sah das nicht anders. Wenn du dich mit Jesus beschäftigst, hat Jesus in Frauen investiert? Hat Jesus Frauen freigesetzt? Aber das kannst du doch nicht tun. Es ist ein Punkt, der braucht viel Weisheit. Den darf man nicht leichtsinnig gehen, ganz klar. Und es braucht eine enorme Abgrenzung. Sonst kommt das nicht gut. Aber es ist möglich. Und manchmal ist es gut, wenn wir einfach so Scheuklappen wegdenken. Das ist eben genau das. Nicht einfach dasselbe weitermachen, sondern auch bereit sein, einfach mal das religiöse Denkmuster abzulegen und sagen, okay, es kann auch anders sein. Wie hat es Jesus gemacht? Er hat in Frauen investiert. Er war zu Hause bei Maria, Martha. Ja, was macht ein lediger Mann bei zwei Frauen zu Hause und lässt sich bedienen? Da ist kein Christ schockiert, wenn der das liest. Aber wenn dir das ein Christ erzählt, ja, heute war ich bei zwei Frauen zu Hause und die haben mich bedient und eine hat sich beklagt, aber die zweite saß bei meinen Füßen. Was hast du getan? Verstehst du das dahinter? Ich denke, es gibt Sachen, die sind nicht weise, wenn wir sie tun. Aber es gibt keine Regel dahinter, dass wir es nicht tun dürfen. Sondern es ist so wichtig, dass wir frei sind. Und wenn wir frei sind, dann können wir es auch tun. Und ich weiß, ich kann mich in eine Frau investieren, ohne dass da was zwischenmenschlich geschieht. Weil ich mega krass abgrenze. Das ist nur Mentoring. Da rufe ich an, da bin ich unsympathisch und dann lege ich wieder auf. Ja, du darfst keinen Moment sympathisch sein. Das ist ein Unterschied. Und wenn da was Seelsorgetechnisches aufkommt, stopp sofort. Hey, nein, stopp. Schauen wir an und dann nehme ich meine Frau dazu oder klinke mich ganz raus. Und dann kriegst du das hin. Das klappt, aber es braucht viel Weisheit. Eben, ich sage so, ich mentore auch meine Frau. Das ist möglich. Aber nicht immer einfach. Eine Beziehung, du bist so nah miteinander unterwegs. Wie sprichst du jetzt Sachen an? Mal bist du Ehemann, mal bist du Mentor. Und ich habe mir das angewohnt, dass ich wirklich sage, hey, ich sage dir das jetzt als Mentor. Und das hilft. Okay, ja, stimmt, ja. Da geht es nicht um Überheben und so weiter, aber das sind Herausforderungen. Und auch diesen Punkt, es ist möglich und wir dürfen das Denken einfach verändern. Es ist möglich, dass ein Mann die Frau mentoren kann. Und es ist auch wirklich sehr fruchtbar. Ich glaube sogar, es ist unsere Aufgabe als Männer, die Frauen zu mentoren. Aber es ist nicht immer das Beste. Ich habe auch Männer gesehen, denen habe ich das geraten, habe gesagt, weißt du, als Männer sollten wir die Frauen mentoren. Das kannst du selbst in der Bibel lesen. Aber die waren gar noch nicht so weit. Die konnten das nicht und dann blüht das auch nicht auf, dann bringt es nichts. Was hier aber klar nicht glaube ist, ich glaube, es ist nicht biblisch, wenn die Frauen die Männer mentoren. Das sehe ich klar nicht. Also siehst, es gibt irgendwo Grenzen. Ist für mich, kannst du für dich selber prüfen. Aber wir dürfen auch uns selbst ein bisschen überführen, wo wir vielleicht irgendwo auch gewisse selber so ein bisschen Blockaden haben, wo wir uns selber Grenzen setzen, wo gar nicht nötig sind. Als ich anfing, auf die Straße zu gehen, ich habe nur Männer angesprochen. Nur. Das kannst du keine Frau ansprechen. Was denkt denn die? Und dann kam irgendeinmal eine von unserem Team und sagte, ja, Pascal, du kannst doch nicht einfach 50% der Menschheit ausblenden. Hä? Was hat Jesus gesagt? Geht. Alle Völker. Männer, geht zu den Männern. Frauen, geht zu den Frauen. Nee, eben nicht. Ja, wie sieht das Gespräch aus? 30 Minuten, wie kannst du das gestalten? Mein größtes Problem war, wenn du 9 Jünger hast, wie weißt du, wo du bist? Eben, hä? Ja, voll, das ist ein Problem. Und was ich auf keinen Fall wollte, war ein Notizbuch. Ich finde das irgendwo noch auch ein bisschen heikel. Ich möchte nicht ein Notizbuch, wo ich von jedem die Lebensgeschichte drin habe. Ja, haben wir angeschaut, das sind die Punkte und so. Da ist einfach, nee, das sind Informationen, die schreibe ich nirgends auf. Das will ich nicht. Finde ich komisch. Da muss eine andere Lösung geben. Ja, wie machst du das jetzt? Und dann habe ich den entscheidenden Punkt herausgefunden. Wenn ich in ein Mentoring reingehe, dann starte ich immer mit derselben Frage. Das löst ein ganzes Problem. Was haben wir das letzte Mal angeschaut? Und am Anfang lachen sie. Was, gar wirklich? Aber es sind zwei Sachen, die sind mega wertvoll. Erstens, ich weiß innerhalb von wenigen Minuten genau, wo wir stehen. Und ich weiß, hat sie es verstanden. Ist es wirklich so, wie wir das da vor einer Woche besprochen haben, was wirklich sie erkannt hat? oder ist es nicht mehr so? Sie muss es ja wie wiedergeben. Ja, wir haben über das, das und das gesprochen, so und so. Und dann kannst du direkt weitergehen und vertiefen und sagen, und wie hast du es umgesetzt? Du hast innerhalb von 5 bis 10 Minuten abgecheckt, mit dem Rückblick, was haben wir angeschaut, wo stehen wir, was hast du davon getan. Und dann ist mega wertvoll. Ich halte das so, wenn jemand nicht umsetzt, dann kann ich nicht weitergehen. Ganz einfach. Ich hatte es gerade vor 3 Wochen wieder. Telefon, ja, wie sieht es aus? Ja, so, ah, okay. Ja, dann können wir nicht weiter. Schauen wir in einer Woche wieder. Und er ist richtig erschrocken. Ja, es tut mir mega leid und so. Und sage ich, ja, das, ja. Aber weißt du, ich mache das ja jetzt nicht als irgendwo, sondern wenn du es nicht angeschaut hast, es macht gar keinen Sinn, dass ich das dir jetzt vorkaue, sondern es war wichtig, dass du da reingehst, dass du die Aufgabe löst, aber anscheinend brauchst du eine Woche mehr Zeit. Dann nimm dir diese Woche. Haben wir jetzt halt nur 10 Minuten telefoniert, ist auch okay. Aber die erschrecken richtig, weil die kennen das gar nicht. Normalerweise geht es einfach weiter und du bist im Zug nach nirgendwo. Und egal, was du tust, du bist im Zug. Aber wenn du mein 1:1-Mentoring bist, wirklich, wenn da nicht umgesetzt wird, geh nicht weiter. Stopp. Machen weiter, wenn es da ist. Und das verändert etwas in den Herzen. Die merken plötzlich, okay, die müssen was liefern. Und ich versuche immer, Aufgaben zu stellen. Ich habe das so weit getrieben, dass ich gemerkt habe, dass ich das so vorgelebt habe, dass meine Frau ist noch viel krasser drauf, mit Aufgaben zu stellen. Manchmal, wenn ich mit dir Mentoring-Gespräch habe, schauen wir auch immer, was die mit ihren Jüngern machen. Und also, ah, echt? Das müssen die machen? Und das ist super, weil da ist wirklich Frucht da. Also die machen das besser als ich. Und das finde ich gewaltig. Die sehen wirklich, die haben selbst erlebt, was es für ein Segen ist, wenn du umsetzen musst. Und dann machen sie das genau gleich und sogar noch besser weiter mit ihren Jüngern. Weil sie selber gemerkt haben, weil ich umgesetzt habe, weil ich musste, hat sich was verändert. Wenn nicht umgesetzt ist, kannst du nicht weitergehen. Und erst dann gehe ich ins neue Thema rein. Okay, komm, schau, heute schauen wir das und das an. Und wie gesagt, du kannst mit jemandem einfach die Bibel aufschlagen, lesen, was sagt es zu dir, und dann gibst du eine Aufgabe mit. Bis in 30 Minuten locker durch. Locker. Machen wir ein Beispiel. Eines der ersten Themen, also wenn wir in Mentoring eingehen, ich mache immer 3 Phasen. Muss ich noch ein bisschen vorbeugend sagen, dass ihr das versteht. Mentoring hat 3 Phasen. Es ist wie eine Ausbildung, du da durchgehst. Das widerspiegelt sich auch im Gespräch. Zack, zack. Du hast eine Vorbereitungsphase, eine Ausbildungsphase und eine Sendungsphase. Und bis hier dauert es etwa 1 Jahr. Vorbereitungsphase bedeutet für mich, schauen, ist die Person überhaupt geeignet? Haben wir überhaupt Sympathie? Darf ich hier ins Leben sprechen? Funktioniert das? Macht Sinn? Du kannst nicht starten und nach 2 Monaten merkst du, das klappt nicht. Bringt eine mega unangenehme Situation. Und ich sage Leute, wirklich, wir gehen in eine Vorbereitung. Ich schaue, ob du es verstehst, ob du die Vision verstehst, ob die Bereitschaft vorhanden ist, ob wir uns gegenseitig sympathisch sind, ob du überhaupt auf mich hören kannst. Und wenn das klappt, und auch ich kläre da auch die Wiedergeburt, ist wirklich alles sauber in dem Leben. Und wenn ich da einen Haken setzen kann, dann machen wir den Sprung in die Ausbildung. Und die Ausbildung wird irgendwann mal abgeschlossen und dann gehe ich in die Sendung. Das heißt, ich werde nicht mehr weiter Themen einspielen. Sendung bedeutet, jetzt wird die Person in ihre Berufung gesendet. Jetzt, wenn sie jetzt noch keinen Jünger hat, dann werde ich jetzt sie einfach ins Gebet und in die Aktion führen, bis der Jünger da ist. Geh auf die Straße, geh da, geh in die Subkultur, geh ins Gebet, dass Gott dir einen Jünger sendet, bis es passiert. Ich hatte einen Mann, den ich bejüngern durfte, oder immer noch bejüngere. Da haben wir eigentlich alle Themen durchgehabt, aber der hatte keinen Jünger. aber eigentlich alle Eigenschaften waren vorhanden. Ich dachte, das kann doch gar nicht sein, da stimmt was nicht. Ich habe gesagt, schau, jetzt ändern wir etwas. Erstens mal, wenn ich da hinten bin, mache ich es nicht mehr im Wochenrhythmus, sondern nur noch alle 2 Wochen, weil da haben die mehr Zeit zum Umsetzen. Und dann, jetzt machen wir es anders, jetzt fängst du an zu beten, dass Gott dir einen Jünger sendet. Was ist passiert? Innerhalb von 2-3 Monaten hatte er 2 Jünger. Hä? Und ich glaube, wenn wir anfangen zu beten, passieren 2 Sachen. Erstens, Gott wird was freisetzen, aber er wird auch etwas in unserem Herzen verändern. Und ich glaube, es war beides notwendig, dass sich was in seinem Herzen verändert, wirklich. Aber auch, dass Gott was gesendet hat. War mega schön zu sehen. Und wenn wir in die Vorbereitung, in die Ausbildung kommen, auf das wollte ich eigentlich aus, ist das erste Thema, was ich immer anschaue, ist Zeit mit Gott. Ich kann mit ihnen nicht unterwegs sein, wenn sie nicht selbstständig Zeit mit Gott verbringen. Es geht nicht. Das ist die Hand, wisst ihr noch? Das wird die werden zerbrechen. Wenn du anfängst, dass sie irgendwo gehen, Evangelium verkünden, heilen, taufen, aber die haben keine Beziehung mit Jesus. Also ist das für mich das erste Thema, dass sie selbstständig Zeit mit Gott leben. Und das kannst du sehr einfach machen. Jetzt brauche ich kurz jemanden, der mir hilft dabei. Wer möchte mir helfen? Du hast schon. Jemand anderes? Als Beispiel. Hilfst du mir? Also gut. Sag mir eine Bibelstelle, wo wir sehen, wie Jesus Zeit mit Gott verbracht hat. Ja, muss mega präzis sein. Du kannst es auch sagen, wie du, wenn du es irgendwo, musst jetzt nicht Kapitel, Vers, sondern sagst, ja, irgendwo weiß ich etwas, genügt mir auch. Weiß jemand, wo das steht? Ja, wow, die sind gut. Das stimmt, ja. Wie bitte? Ja. War im Gebet, ja. Schau, jetzt sage ich euch eine Stelle. Das ist immer gut. Immer zuerst fragen. Vielleicht haben die das auf Abruf. Hilft denen auch ein bisschen zu wissen, was wo steht. Und dann sage ich, schau, jetzt schlägst du mal Markus Evangelium Kapitel 1 auf. Vers 35. Jetzt kannst du mal vorlesen, Detlef.
Ja. Also und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und betete das selbst.
Genau.
Also es war sehr dunkel und war es früh morgens.
Ja, krass. Warum hat er das getan? Aber er hat doch einen Heiligen Geist, ist doch 24 Stunden verbunden. Schon, oder? Ich spiele absichtlich dann auch diese Themen rein, weil das sind so Irrtümer bei den Menschen, dass sie sagen, ja, weißt du, durch den Heiligen Geist, Jesus ist ja 24 Stunden verbunden, ich auch, ich brauche nicht noch extra Zeit mit Gott, das habe ich während der Autofahrt und so weiter. Ist krass. Kommt alles. Sag ich, ja, warum? Aber Jesus hat doch den Heiligen Geist, warum macht er das? War ja immer verbunden. Und dann muss es anfangen zu arbeiten. Ja, stimmt, ja, hat das getan. Gehen wir doch noch ein bisschen weiter. Was ist vorher geschehen, bevor er das machte? So ein paar Verse vorher. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Das ist so krass. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litt und trieb viele Dämonen und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Da war richtig, richtig viel Arbeit, oder? Ich glaube, wenn du dir das vorstellst, und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Du kannst nicht einfach so sagen, ja Leute, es ist 10 Uhr, morgen habe ich so meinen Termin mit Gott, 5 Uhr, ich habe meinen Schlaf, brauche schon 8 Stunden, sollte langsam nach Hause gehen. Die gehen nicht nach Hause, die wollen was. Also der hat wirklich gearbeitet und dann kommt das. Mhm. Weißt du, warum ist diese Erkenntnis wichtig? Ja. Ja.
Das andere ist, dass Jesus komplett abhängig war von
seinem
Vater. Und ich glaube, das ergibt sich in jedem Fall. Und das ist unser Vorbild. Also der Mittelste, als der Gott ist, das ging niemand. Und obwohl er Gott war, kam er auf die Welt und er weiß genau, ich darf jetzt nicht keinen Fehler leisten. Darum muss ich warten.
Und jetzt kommen wir noch kurz auf den Punkt zurück. Welchen Punkt möchte ich wahrscheinlich damit landen, wenn man noch betont, dass der bis spät abends gearbeitet hat? Ja, aber denkst du, es gibt eine Ausrede, es nicht zu tun, im Stil von, ja, ich muss um 5 zur Arbeit, ich kann nicht um 4 Uhr aufstehen. Einfach im Anblick dieser Bibelstelle gibt es da eine Ausrede? Jetzt einfach, dürfen wir mal ehrlich sagen, eigentlich nicht. Genau. Und die Erkenntnis daraus ist ja nicht, was ja mit der Person sie verstehen soll, ist, dass Jesus selbst hat Zeit mit Gott verbracht. Und er hat es morgens getan, weil er da Ruhe hatte. Und wenn wir ehrlich sind, ist es die beste Zeit. Wenn ich morgens aufstehe, meine Gedanken sind leer, bin ruhig, das Haus ist noch leer, alle schlafen, die beste Zeit. Das ist so. Ich stehe immer eine Stunde eher auf. Die Kinder schlafen noch, die Frau schläft. Eine wunderschöne Zeit. Und es prägt dich über den ganzen Tag. Und jetzt soll das wirken. Jetzt hast du schon genug Themen angeschaut. Und die einzige Aufgabe, die ich denn der Person stelle, ist, okay, jetzt weißt du ja, dass Jesus es getan hat und dass du es auch tun sollst, weil Grunddisziplin, bei Jesus sein, verbunden, Beziehung haben, du brauchst das auch. Stell dir 3 Fragen im Gebet. Und das schützt wieder vor Religiosität. Du sagst ihm nicht, jetzt verbringst du jeden Tag eine Stunde mit Gott. Liest du eine Stunde lang Bibel, machst du das um diese Zeit, so und so. Sondern ich sage den Leuten ganz einfach, stell Gott ernsthaft im Gebet 3 Fragen. Wann, wo und wie lange triffst du dich mit Gott? Ultra einfache Fragen. Und dann hat er schon die erste Aufgabe für die erste Woche. Und was passiert eine Woche später, wenn wir zusammen sprechen? Sagte, ja, wir haben, und da sagte, und wo haben wir es gelesen? Ja, Markus 1, hast du es dir markiert? Nein, habe ich nicht, dann streichst du dir jetzt an. Okay, die Stelle musst du kennen, weil wenn er es selbst macht, muss er diese Stelle wieder bringen, oder? Ganz simpel. Und was ist mit den 3 Fragen? Hast du eine Antwort? Und dann sagt er dir, ich habe irgendwie nichts gehört. Oder noch viel besser, wäre eine gute Reaktion, aber vielleicht ist dann ein Punkt, wo er muss lernen, die Stimme von Gott hören. Dann kannst du direkt ansetzen. Weißt du, was ich in dem Moment mache? Sage, schau, wir machen es direkt zusammen. Ich stelle dir eine Frage und du sagst mir das Erste, was dir in den Sinn kommt. Das Erste. Wann? Sagen die morgen. Wo? Küche. Oder auch immer, Garten, was auch immer. Aber einfach das Erste, was dir in den Sinn kommt. Wie lang? Ja, stell dir eine Uhr vor, was steht da drauf? Ja, 30, ja, dann mach 30 Minuten. Es kann aber auch was anderes kommen. Die kommen und sagen, ja, ich habe Gott gefragt und habe mir gesagt, jeden Tag am Mittag 4 Stunden. Schon? Aber was machst du jetzt mit dem?
Nee.
Jawohl. Dann lass den mal machen. Dann wird er kommen und sagen, ich schaff's nicht. ich schaff's nicht. Das verstehe ich irgendwo. mach's mal kürzer. Was, und dann kannst du auch sagen, wie viel hast denn du geschafft? Dann sagen die dir 2 Stunden. Ja, Hammer. Sag, weißt du was? Jetzt machst du mal eine Woche lang 2 Stunden. Und dann kommen die wieder und die haben keine Verdammnis. Und sagen, hey, es ging. Und dann hast du sie an den Punkt geführt, wo sie ihr Maß an Zeit mit Gott entdeckt haben. Und das kann sich immer wieder verändern. Diese 3 Fragen, die stelle ich mir immer wieder von Neuem. Das mache ich nicht einmal fürs Leben. Sondern das stelle ich mir immer wieder von Neuem. Was ist mein Maß an Zeit mit Gott, das ich jetzt brauche, das der Vater mit mir wünscht zu haben? Das ist ein mega wichtiger Punkt. Und auf die Antworten zu reagieren, damit wir sie wirklich führen können. Weil jemand, der ganz frisch im Glauben ist, für den ist das was Fremdes, die Stimme Gottes zu hören. Der hört sie, weil Gott uns das versprochen hat, aber der muss es ja noch so lernen, es zu verstehen. Darauf zu hören, das ist ein Unterschied. Dann müssen wir ihm helfen. Aber jemand, der schon 10 Jahre Christ ist und du gibst ihm die Aufgabe, der wird mit einer Antwort kommen, weil der hat das schon gelernt. Oder? Und das ist der Unterschied, ja. Genau, wie vermittle ich, was überhaupt weitergegeben wird? Das werden wir am Nachmittag anschauen. Das ist das Thema, das erste Jahr Jüngerschaft. Was sind die Themen da drin? Kommt alles vor, ist mega wichtig. Die müssen das ja irgendwo mal gelernt haben. Und ich merke aber, die Konzepte sind ja eigentlich tot. Aber durchs Vorleben, durchs Vormachen werden die lebendig. Und wenn du mit jemandem den Weg gegangen bist und du hast genau diese Fragen gehabt und du gibst es weiter, dann weil jemand mit dir den Weg schon gegangen ist, ist es für dich viel einfacher, das weiterzugeben. Und wenn es mal nicht gelingt, was passiert dann? Das ist das Paulus-Prinzip. Ja, du bist ja auch in einem Mentoring drin, ja. Das erlebe ich immer, dass ich spreche, wenn Jünger von mir selbst Jünger haben, dann kommt eine Frage dazu. Wie läuft es mit deinem Jünger? Erzähl mir. Und dann sage ich, ja, ich bin gerade das und das am Anschauen. Und dann kann es sein, dass ich vielleicht noch ein bisschen was reingebe, sage, ja, denk dann dran, das und das ist wichtig. Oder die sagen, hey, so, das ist passiert, was soll ich tun? Und dann kannst du da direkt weitergeben, was du vielleicht selbst schon erlebt hast und die profitieren davon und du auch. Weil was du mit 2 Jüngern erlebst, ist ja begrenzt. Aber wenn du von denen 2 auch noch lernen kannst, was die wieder mit ihren 2 Jüngern erlebst, hast du plötzlich die Erfahrung von 6 Personen. Und wenn die wieder, hast du die Erfahrung von 12 Personen und so weiter. Das ist, du profitierst ja davon auch, darüber zu sprechen und zu hören, was geht da wirklich ab. Und das ist immer, wenn jemand einen Jünger hat, dann immer die Zeit noch geben, was läuft bei dir in der Jüngerschaft, um die Generation sicherzustellen, dass das funktioniert. Aber die Sachen sollen sehr simpel sein. Wir sind zeitlich schon mega vorgeschritten, es ist 1 Uhr. Habt ihr Hunger? Ja. Also dann machen wir am Nachmittag weiter. 2 Uhr, ja. 2 Uhr.